Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ihr hört Chaos Radio 110 auf Fritz.
Chaos Radio 110.
Die Datenpolizei.
Genau. Passendes Thema haben wir uns dazu auch ausgesucht. Der Titel lautet Fighting the War, eine Bestandsaufnahme. Das Ganze hat einen Hintergrund, den wollen wir auch gleich zu Beginn mal einläuten. Der Hintergrund ist ein Vortrag, den Frank und Rob gehalten haben.
Oh, nicht, warte mal, ich sag vielleicht gerade mal, wer hier ist, weil es sind sehr viele Stimmen heute zu hören.
Okay.
Und zwar Frank, guten Abend Frank.
Guten Abend.
Peter, hallo Peter.
Hi.
Pavel.
Hallo.
Kommt von hinten und Tim.
Genau.
So, nur der Vollständigkeit halber.
Wäre ich jetzt auch noch zugekommen,
so.
Aber macht ja nichts. Willst du weitermachen?
Kann ich machen, ja. Also das hängt zusammen mit einem Vortrag, den Frank und Rob gehalten haben auf dem letzten Kongress.
Den genau. Am Telefon haben, den Rob übrigens?
Den wir am Telefon
genau,
haben.
Genau, wir schon vorstellen, dann auch alle vorstellen.
Hallo Rob.
Hallo da.
Genau, also wir haben heute eine extrem volle Runde. Und ja, Frank und Rob haben diesen Vortrag gehalten, der hieß We Lost the War. Da gab es auch noch einen entsprechenden Artikel in der Datenschleuder dazu, der mehr oder weniger zeitgleich erschienen ist. Und dort wurde halt ja von vielen Leuten auch als zunächst einmal als recht pessimistischer Blick gesehen, einfach resümiert, dass der Kampf gegen die Bösen verloren gegangen ist. So, wir haben in den letzten Jahren einfach viele Gesetze gesehen und viele politische Initiativen gesehen, die einfach in eine Richtung gehen, die uns überhaupt nicht passen. Von der Überwachung der Bevölkerung und der Durchdringung der Telekommunikation durch den Staat und andere, der Verlust der Privatsphäre und viele andere Aspekte auch noch. Und das ist das, was wir heute hier im Dialog nochmal betrachten wollen, auch im Hinblick auf das Feedback, was wir danach bekommen haben, weil das war dann sehr intensiv, es war ein extrem, war so ein richtiges Highlight auf dem letzten Kongress, das war ganz deutlich zu merken. Ja, und ich würde sagen, wir fangen auch mal damit an, erstmal so ein bisschen zu rekapitulieren, was so die Grundthesen waren. Und das macht am besten mal der Frank.
Ja, der Grund für diesen Vortrag war, dass wir festgestellt haben, all die Dinge, vor denen wir immer gewarnt haben, wo wir gesagt haben, okay, das führt in den Überwachungsstaat, das führt dahin, dass die Firmen zu viel Macht über den Einzelnen bekommen, dahin, dass die Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen nicht mehr vollständig möglich sein wird, weil er nicht mehr frei handeln kann. All diese Dinge sehen wir jetzt tatsächlich in der Realität kommen. Wir sehen eine Gesellschaft uns zukommen, in der das Handeln des Einzelnen in immer kleinteiligeren Mengen überwacht werden kann und wo es halt auch tatsächlich Folgen hat, die für den Einzelnen irgendwann nicht mehr überschaubar sind. Und der Grund für uns zu sagen, okay, wir haben da wohl einfach mal vielleicht ein paar Schlachten gewonnen, wir haben halt irgendwie die Sache mit dem Datenschutz an einigen Stellen vorantreiben können, wir haben dafür sorgen können, dass die Kryptodebatte halt nicht schiefgegangen ist und wir immer noch verschlüsseln können. Aber prinzipiell ist es so, dass die Technologiewellen, die da auf uns zurollen, sei es irgendwie mit Kamerasystemen, sei es mit automatisierter Telefonüberwachung, mit Data Mining und so weiter und so fort, RFID, all diese ganzen Dinge, dass die uns tatsächlich in eine Gesellschaft bringen, wo wir uns genau überlegen müssen, wogegen können wir uns eigentlich noch wehren, was sind die Punkte, wo wir ansetzen müssen, um, sag ich mal, die Freiheit zu erhalten, die wir noch haben, oder zu versuchen, auch Szenarien möglich zu machen in der Zukunft, wo wir tatsächlich wieder auch die Sachen wieder ein bisschen zurückrollen können.
Der Versuch, die Freiheit zu erhalten, die wir haben, das ist doch eigentlich das, was du gerade als mehr oder minder gescheitert erklärst, oder nicht?
Also ja, weil wir versuchen uns ja tatsächlich immer der Illusion hinzugeben, zu sagen, okay, wir können dann auf der politischen Ebene irgendwas bewegen oder wir können irgendwie die Massen überzeugen oder wir können den Leuten klar machen, dass es da irgendwie Dinge gibt, auf die sie halt achten müssen. Aber letzten Endes ist es weitestgehend gescheitert, wenn wir mal tatsächlich ehrlich sind. Also das heißt, wir bewegen uns in einer Elite-Diskussion. Wir haben in relativ geringem Umfang es geschafft, tatsächlich die politische Debatte zu besetzen, sondern die wird halt von diesen sogenannten Sicherheitspolitikern beherrscht. Und deswegen fanden wir es an der Zeit, halt mal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, okay, wo stehen wir, wo geht die Reise hin, wenn wir uns einfach mal angucken, welche Technologien sehen wir am Horizont, so ähnlich wie wir, als die Internetwelle losging, ungefähr sehen könnten, wo die Reise hingeht, können wir eigentlich heute auch sagen, wohin geht die Reise zumindest auf der Technologieseite, was folgt daraus für die Gesellschaft und was folgt denn daraus für uns? Um diese Diskussion anzustoßen, haben wir halt diesen doch etwas, vielleicht vom Tenor her etwas pessimistischen Vortrag gemacht und diesen Datenschutzartikel geschrieben, um halt einfach diese Diskussion in Gang zu kriegen, die Leute so ein bisschen aus ihrer Lethargie rauszubekommen, einfach mal klar zu machen, so jetzt ist die Zeit, jetzt mal genau nachzudenken, was können wir noch tun, wo müssen wir unsere Energie fokussieren, was ist tatsächlich noch möglich? So, und
ja, Rob, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ja, also wenn du möchtest, kannst du dem natürlich jetzt auch noch was hinzufügen.
Irgendwie. Naja, was für mich halt besonders wichtig war, ist, wir haben immer, oder zumindest ich habe immer gesagt, es gibt da so eine Singularity. Es gibt, wir müssen, habe ich immer gesagt, wir müssen vorbeugen, dass alle diese Technologie gebaut wird, weil deren Nutzen können wir nicht vorbeugen. Wir können nicht dafür sorgen, dass Regierungen nicht, wenn die Technologie schon da ist, anfangen, das zu nützen und Data Mining zu machen. Und wenn schon alle Daten, wo wir alle sind und was wir alle machen und mit wem wir kommunizieren und was wir verschicken und wen wir wie viel Geld zahlen, wenn das alles schon in schöne Datenbanken zur Verfügung steht, dann wird das auch genutzt werden. Und das müssen wir vorbeugen, weil davon gibt's genau keinen Weg mehr zurück. Und jetzt zu sagen, naja, ist eigentlich kein so wichtiger Moment oder ja, aber wir können doch noch was machen, das wäre dann halt eine Lüge gewesen, was wir alle diese Zeit gesagt haben. Wir haben gesagt, davon gibt es keinen Weg zurück mehr, das ist ein wichtiger Moment. Das müssen wir versuchen, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und jetzt ist es passiert, das kann keiner mehr irgendwie, da kann keiner mehr Nein dazu sagen, das ist passiert und jetzt müssen wir damit umgehen.
Wie?
Ja genau, das ist sozusagen die interessante Frage.
Danke.
Wir haben ja angefangen, diese Betrachtung zu ziehen, ausgehend von der Motivation derer, die diese Technologien jetzt einführen. Also mal zu versuchen, warum tun die das? So, es ja, gibt viele Motivationen.
Hast du tatsächlich eine Antwort, die über, weil sie es können, hinausgeht?
Ja.
Ich bin gespannt.
Ja. Ich habe mal versucht, mich in den Mindset eines, ich habe mir mal einen 60-jährigen Bürokraten ausgedacht, der tatsächlich eine relativ führende Position ist, nehmen wir mal an, irgendwie ein Beamter, Staatssekretär, der einfach dafür bezahlt wird, vorauszudenken und zu gucken, wohin geht die Reise, welche Krisen liegen vor uns und was bräuchte so ein Staat aus seiner Sicht, um A, seine Macht zu halten und B, halt irgendwie damit umzugehen. Und das kann halt schon ganz schön deprimierend werden. So, wir sehen halt eine Welt, in der die Globalisierung, nicht nur die Globalisierung, wie man es immer so nennt, sondern vor allem die Rationalisierung dazu führt, dass es halt schlicht nicht mehr Arbeit für alle gibt. So, das können Sie jetzt alle aufschreien und sagen, aber wir wollen eine Vollbeschäftigung. Das ist
ja,
schön.
Das ist ja Quatsch.
Also ist schön, dass ihr das wollt. Es wird keine Vollbeschäftigung mehr geben. So. Der Anteil der Leute, die tatsächlich noch eine sinnvolle Arbeit haben, wird einfach davon abhängen, wie viel Geld der Staat dafür ausgibt, dass Leute noch Arbeit haben. Den Rest der Arbeit werden halt Maschinen tun. Und die immer weitere Verlagerung von sagen wir mal, sinnvoller Arbeit ins Ausland, beziehungsweise die immer weitere Einführung von Rationalisierungs- und Mechanisierungsmethoden führt halt auch dazu, dass gerade die ganzen Low-End-Arbeiten, die werden halt als allererste automatisiert. So. Es führt halt dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung halt einfach auch kein Geld mehr verdient. Die sind halt einfach arm. So. Und Leute, die arm sind, neigen halt dazu, politisch auch irgendwie etwas kontrollbedürftig zu sein aus Sicht des Staates. Wir haben das Problem, dass die zumindest die europäischen Länder, was ihre Demografie angeht, äußerst ungünstig dastehen. Also Europa ist halt aus kulturellen Gründen keine Einwanderungsgegend. Also die europäischen Länder können offensichtlich mit großen Mengen Immigranten nicht sinnvoll umgehen, wie es zum Beispiel die USA tun können, was halt dazu führt, dass wir halt eine vergreisende Bevölkerung haben. So, das wird halt zum Teil aufgefangen durch die Robotisierung und Mechanisierung. So, es führt halt dazu, dass es vielleicht uns nicht ganz so hart trifft, dass wir halt irgendwie viele Leute haben, die keine Arbeit haben. Und das führt halt auch dazu, dass die Innovationsfähigkeit der europäischen Länder halt absinkt. Dadurch, dass die europäischen Staaten halt kulturell Schwierigkeiten haben mit Immigration, ist halt der, sag mal, dieser Begriff Festung Europa, wird halt dazu führen, dass es halt ernst wird. So. Also die Grenzen werden abgeschottet, Kontrollen im Inneren werden eingeführt und so weiter und so fort. Wir haben das Problem, dass sich das Klima verändert. Das heißt, dass die Katastrophen wie das Elbe-Hochwasser oder jetzt irgendwie die Schneenummer in Bayern, die werden jetzt jedes Jahr stattfinden. Da müssen wir uns keine Illusionen drüber machen. So. Das heißt, dass der Staat in seiner Aufgabe als Katastrophenhelfer, als Sicherer immer wichtiger wird. Also diese Aufgabe des Staates mit quasi militärischen Mitteln tatsächlich das Überleben der Bevölkerung sicherzustellen, wird immer wichtiger, was natürlich auch zu einer Militarisierung, selbst als jetzt nicht die Bundeswehr ist, aber eine Quasi-Militarisierung und Strukturierung der Staatsstrukturen führen wird.
Also meinst du militärische Kommandostrukturen letztendlich?
Im Sinne von, ja, und aber auch davon, es wird halt einfach ökonomisch unglaublich teuer. Es wird halt dazu führen, dass halt bestimmte Gegenden nicht mehr bewohnbar sind, weil du halt da keine Gebäude mehr hinbauen kannst, die du noch versichern kannst. Also, sag ich mal, in die Rheinauen an den großen Flüssen und so weiter und so fort. Wir gucken auf eine Technologieentwicklung momentan, wo Stichwort Nanotechnologie, Stichwort Biotechnologie, wo es halt auch einfach erhebliche Risiken gibt, die so ein Staat natürlich auch gerne kontrollieren würde, weil es führt halt dazu, dass man halt möglicherweise hochriskante Technologien in den Händen von relativ wenigen Leuten konzentriert hat. Und die will man sich natürlich gerne angucken, also die will man gerne überwacht wissen, da will man wissen, was tun die so, die kann man nicht so rumspielen lassen, denkt man sich so. Und das alles führt halt zu so einem Bild der Gesellschaft, das sich halt wandelt von, sagen wir mal, einer libertären Gesellschaft hin zu so einem Kapitalismus plus Nielke. So. Das ist halt sozusagen der, also es werden halt sozusagen nur noch die Freiheiten gestattet, die tatsächlich ökonomisch sinnvoll sind. So, und das ist so aus meiner Sicht ein Großteil der Motivation, die dahinter steht, dass jetzt diese Werkzeuge auf teilweise flimsigen Begründungen eingeführt werden und dass halt einfach politische Widerstände auch einfach eisenhart gebrochen werden, indem halt ignoriert wird. So, da wird halt einfach am Bundestag vorbei die Vorratsdatenspeicherung eingeführt, unter irgendwelchen fadenscheinigen Terrorismusargumenten, weil es halt einfach andere Beweggründe dahinter gibt. So. Und das ist sozusagen so der, sag mal, so der so das Szenario, was ich so ein bisschen aufgebaut habe, um mal zu versuchen zu verstehen, warum tun die das eigentlich. So, because we can ist natürlich immer ein guter Grund, aber das reicht halt in der Regel halt auch nicht aus. So. Und ja, und die Frage ist, was tun wir da vor diesem Hintergrund? Und einer der wichtigen Punkte ist halt dazu, wir müssen halt alternative Szenarien entwickeln. Wir müssen halt darüber reden, wie kann so eine Gesellschaft aussehen, wie können wir Technologie zum Positiven nutzen. Und versuchen halt irgendwie, das nicht in so ein Dystopia abgleiten
aber
zu lassen.
Aber ist eine Technologiedebatte ausreichend? Also du sagtest selber, dass wir irgendwann an einen Punkt gelangen, wo nur noch die Freiheiten gestattet werden, die ökonomisch sinnvoll sind oder ökonomisch wertvoll sind. Das führt natürlich wesentlich weiter als eine Technologiefrage.
Klar.
Und wir hatten uns ja vorher darüber unterhalten, dass das Ganze im Grunde genommen in die falsche Richtung weist, wenn man sich auf die Technologie konzentriert, dass das in Wirklichkeit eine kulturelle oder eine soziale Diskussion ist, die nicht enden darf oder die nicht sozusagen mit dem Zielpunkt, also es geht sozusagen nicht um technische Probleme, sondern es geht um Probleme, wie wir zusammenleben in unserer Gesellschaft und mit Leuten, die irgendwie hierher kommen wollen.
Ja, und was ich jetzt halt sehe, ist, dass einfach die Einführung von diesen Überwachungstechnologien dazu führt, dass solche Debatten halt schwieriger werden und teilweise auch nicht mehr möglich werden, weil halt Leute, gerade heute wurden Schauspieler für 48 Stunden festgehalten, weil sie in einem Spielfilm über Guantanamo mitgemacht haben.
Bitte was? Ja. Wo wurden die festgehalten?
Ich habe es in England im Vorbeifliegen gesehen, die wurden unter Antiterroristgesetzen festgehalten, wegen angeblicher Glorifizierung von Terrorismus, weil sie in einem Spielfilm über Guantanamo
die jetzt hier in Berlin den Silbernen Bären, glaube ich, bekommen ja, auf der haben. Daniel von bekommen denen haben. Sind vier erstmal für eine Stunde dann einkassiert worden, weil sie auf einer Liste stehen.
Weil sie einen Job gemacht haben.
Nee, weil sie auf einer Liste stehen. Mhm. So, und es kursieren ja auch immer mehr und mehr Listen und so, dass der Krieg gegen den Terror eigentlich mehr und mehr zum Krieg gegen den Bürger mutiert. Ich meine, in den USA ist jetzt auch rausgekommen, stehen 350.000 Menschen auf einer Verdachtsliste. So. Also jetzt müsste man ja, also es ist schon erstaunlich, wo jetzt plötzlich 350.000 Terroristen auf einmal offenbar herkommen. Gut, es sind zwar nur Verdächtige, aber es hat halt einfach ungeahnte Folgen und führt auch dazu, dass ich und die meisten, die ich kenne, auch mit größtem Unbehagen nur noch die Vereinigten Staaten bereisen, weil natürlich die Datenbanken in auch so einem schlechten Zustand sind, dass Namensgleichheit mit irgendjemandem, der auf irgendeiner Liste steht, schon dazu führen kann, dass man einfach für mehrere Tage verschwindet. Ich kenne auch Leute, die halt einfach das Pech hatten und dann einfach mal für 2 Tage von der Bildfläche verschwunden waren, weil sie auch kein Englisch sprachen und dann einfach erstmal auf dem Flughafen festgehalten wurden, nicht telefonieren durften. Und das ist wird also zunehmend unangenehmer.
Wie weit sind wir da in Deutschland?
Tja, es gibt nicht so viele Fälle, aber jetzt gerade kam die Diskussion hoch, dass man keine Sozialhilfe bekommt, wenn man auf dieser Terroristenliste steht, dass man keine Grundstücke besitzen darf und so weiter und so fort. Und diese Listen sind halt, also ich hab die mir mal genauer angeguckt, die sind halt einigermaßen lächerlich. So, also da sind halt, also zum Beispiel die EU-Embargo-Liste, die halt beschreibt, ob man Güter an diese Personen verkaufen darf. Und zwar so einigermaßen viele Güter. Da stehen halt so Sachen drin wie irgendwas Trading Company am Schrein hinter der Tankstelle in Karachi, Pakistan. Das ist so die Genauigkeit des Datensatzes.
Mit denen darf man keine Geschäfte machen.
Ja.
Ah ja.
So. Und wenn die halt irgendwie als Adresse angeben am Schrein vor der Tankstelle, dann ist das halt ein anderer Datensatz und dann darf man das. So, also das ist halt absolut lächerlich, dieser Versuch, irgendwie Terrorismus mit Datenbanken Herr zu werden. Aber es führt halt dazu, Peter hatte das auf der Autofahrt vorhin gesagt, dieses Konzept der ewigen Liste, ja, dass man halt sozusagen für seine Handlungen für immer verantwortlich ist.
Das ist, das war, das Gespräch ging um die Frage, ob nicht Dinge wie zum Beispiel Resozialisierung oder ein bisschen allgemeiner ausgedrückt die Freiheit, sich zu verändern, zu verwandeln, sich weiterzuentwickeln, eingeschränkt wird, wenn wir es zu tun haben mit Technologien, vor allem mit Speichertechnologien, die nicht mehr in der Lage sind, eine sehr wichtige menschliche Eigenschaft umzusetzen, nämlich das Vergessen, das für sowas wie Resozialisierung oder Veränderung einfach unabdingbar notwendig ist.
Genau, einfach das Recht auf Meinungsänderung ist massiv in Gefahr, dass man für etwas, was man vielleicht, ich weiß nicht, mit 17, 18, 19 Jahren mal gesagt hat, dass einem irgendeine Äußerung oder irgendetwas dann faktisch bis an sein Lebensende anhängt und anhaftet und man eben keine Chance bekommt, einfach ja seine Meinung zu ändern.
Chaos Radio 110, Helm Blue Moon auf Fritz. Und die Frage, die der CCC sich selbst stellt, ist: Haben wir eigentlich den Krieg verloren?
Ja, beziehungsweise.
Den Krieg um die Freiheit, den Krieg für den. Den Krieg um den Teehack!
Aber der Titel war auch Fighting the War und auch Fighting auf der Fahrt. Auf der Fahrt hierher, also das ist immer ein schöner Satz, auf der Fahrt hierher. Da wird einem immer so einiges klar, so die letzte halbe Stunde auf dem Weg nach Potsdam. Und dann ist es aufgefallen, dass. Ja, dieser Titel auch so eine Doppeldeutigkeit hat, weil es ja eigentlich erstmal so gemeint war mit wie kann man diesen Krieg führen. Aber eigentlich ist es mehr auch, wie kann man eigentlich dieses Krieg führen bekriegen, weil permanent wird immer ein War gegen was auch immer, gegen Drogen, gegen Terroristen, gegen was auch immer ausgerufen. Und es ist in den meisten Fällen einfach total absurd.
Also ja, da gibt's aber ein relativ einfaches Rezept, das hat mein Vater erfunden. Das heißt, kriegt euch alle mal wieder ein, bitte.
Ja gut, ich meine, das haben wir häufig genug gesagt, aber das hört uns ja keiner zu.
Hört einem ja keiner zu heutzutage.
Ich wollte vielleicht noch kurz was dazu sagen, dass diese resignative und pessimistische und kulturpessimistische Haltung natürlich auch gefährlich ist. Die erzeugt ein Menschenbild, das mich erinnert in manchen an so ein Menschenbild, das ist in den 60er Jahren entstanden. Es gab damals ein berühmtes Buch von Vance Packard, das hieß Die stillen Verführer. Und da ging es darum, dass der Mensch ein knetbares, willenloses Opfer der Medien ist, von der Werbung manipuliert wird, vom Fernsehen und vom Radio. zersiebt und durchbohrt und einfach als so ein kleines, dummes, geknechtetes Opfer dastand. Und dieses Menschenbild, das hat sich wirklich 20 Jahre lang gehalten, bis eine wunderbare kleine Erfindung irgendwie auf den Plan getreten ist, nämlich die Fernbedienung. Fernsehfernbedienung und plötzlich so diese Selbstbemächtigung begonnen hat und die Leute wieder zu sowas wie Selbstbewusstsein gekommen sind. Und spätestens als dann das Privatfernsehen eingeführt worden ist und so eine größere Vielfalt in den Medien auch beim Radio irgendwie aufgetreten ist, hat sich herausgestellt, dass das souveräne Nutzer plötzlich ein gefürchtetes Wesen war, der mehr oder weniger selbstständige und schwer kontrollierbare Benutzer mit seiner Fernbedienung in der Hand, der sich wie ein privater Bildmischer
irgendwie... Totale Fernbedienung.
Richtig. Wow, das ist Optimismus, genau. Oder?
Was?
Das ist richtiges Optimismus. Ein Fernbedienung als Tool der Freiheit.
Genau, ja. Aber wenn du 10.000 Sender hast, dann geht das schon mal.
Ja, das ist ein Ansatz. Es geht ums Menschenbild und um das Selbstgefühl. Es geht darum, dass man irgendwie... man muss mit dem Gefühl anfangen, mit dem Selbstgefühl, dass man sozusagen souverän ist der Technologie gegenüber. Oder das bleiben kann oder das zumindest noch weiter versuchen will.
Wir haben einen Anrufer, Marius aus Braunschweig, hat 0331 70 97 110 gewählt. Hallo Marius.
Ja, schönen guten Abend, hallo. Grüß dich. Ich habe da folgende Anregung, beziehungsweise mir ist da so ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar, ich war mal in London und danach habe ich mal ein bisschen recherchiert, was da so Sache ist. Mir sind ziemlich viele Kameras auch aufgefallen, was die Überwachung da angeht. Also meine Recherchen haben ergeben, auf 14 Bürger fällt eine Kamera da. Und das hat halt alles nichts genützt. Terroranschläge gab es zwar trotzdem. Also
das hilft halt auch nicht. Was soll die Kamera da auch helfen? Ne?
Ja, eben. Und Bewegungsprofile erstellen und so weiter und Überwachung. Und das ist ja nicht das Einzige, was da so gang und gäbe ist, aber... Das ist mir halt sehr aufgefallen auf den Straßen. Man soll sich sicher fühlen und so weiter, aber irgendwie, naja. Noch ein anderes Thema vielleicht. Ich habe irgendwie so ein Horror-Szenario, sage ich mal, für mich. Und zwar, wie sieht denn das aus? In Zukunft kriegt jeder sein RFID-Tag irgendwie bei sich eingenäht unter der Haut und dann wird wirklich das Bewegungsprofil erstellt. Egal, was man einkauft, wo man ist, was man tut.
Ja, wenn es eingenäht unter die Haut würde, dann würde man es ja wenigstens noch mitkriegen, dass es da ist.
Das ist richtig.
Also ich mache mir ja viel größere Sorgen darum, wo das überall drin sein wird, was ich gar nicht mitbekomme.
Also es hat ja schon jeder sein Telefon mit dabei, ja, das reicht schon
also eigentlich. Der Überwachungsstaat wird sich, beziehungsweise es wird ja nicht nur der Staat sein, die Überwachungsgesellschaft, weil die Firmen spielen ja auch mit, wird sich halt dadurch auszeichnen, dass sie sehr freundlich und unauffällig ist. Das heißt also, es wird niemand hingehen und von dir verlangen, dass du dir jetzt so ein Tag unter die Haut schiebst.
Angenommen, es ist wirklich so. Nee, es wird schon vorne rein, von Geburt an. Und
es gibt da keinen guten Grund für, wenn du irgendwie tatsächlich dein Telefon bei dir trägst. Und jeder trägt sein Telefon freilich bei sich.
Ja, das stimmt. Ja,
das ist halt genau der Unterschied zu einer kommunistischen Überwachungsgesellschaft, dass der Zwang wird eigentlich recht nur selten angewandt werden, sondern es wird halt im Zweifel halt freiwillige, also es wird so ähnlich sein wie bei der Grenzkontrolle in den USA, so. Natürlich können sie ihre Schuhe anbehalten, wir müssen sie dann halt leider nur etwas intensiver durchsuchen.
Das stimmt wohl.
Muss da jeder seine Schuhe ausziehen mittlerweile?
Also in den meisten Flughäfen. Ja, Flughafen abhängig.
Das ist so unglaublich.
Das ist wirklich absurd. Ja. Also das Schöne ist halt, das ist auch wirklich die Stelle, wo sich Leute richtig aufregen. Also diese Transport Security Administration Beamten sind wirklich so der letzte Dreck da. Also die werden halt wirklich von allen, selbst von dem letzten Blue-Collar-Worker, werden die wirklich als die letzten Ekel behandelt. So. Also das ist halt...
In Los Angeles über der Kontrolle am LAX, das war, ich bezeichnet, hängt ein großes Schild, auf dem steht No jokes, please. Everything you say is being treated absolutely seriously. So, aber ein großes Schild, no jokes, please.
Diese irgendwelche Waffen, aber was brauchst du denn? Kommen Sie mal mit.
Nein, und noch eine andere Sache. Es wurde mir neulich gesagt, im Krieg werden meistens die neuesten Technologien erforscht bzw. vorangebracht. Also das heißt, wir müssten erst irgendwie einen Krieg herbeiführen, damit wir irgendwie technologisch mal wieder einen Schritt nach vorne kommen. Genau,
damit die Teflonpfanne mal überarbeitet wird.
So ungefähr. Also das ist ja wohl auch ein bisschen absurd, oder? Es müssen erst Leute draufgehen, damit irgendwie neue Technologien auf den Markt geströmt werden.
Naja, mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so. Also
zum Glück.
der Technologiefortschritt im zivilen Teil der Gesellschaft ist halt, hat halt den im dunklen Teil zumindest in vielen Teilbereichen schon überholt, und zwar dahingehend, dass halt einfach die militärischen Bereiche mittlerweile zum großen Teil zivile Technologie einsetzen, weil die halt noch bezahlbar ist. In einigen Kernbereichen halt, sagen wir mal, esoterisches Computing zum Beispiel, also Quantencomputing und ähnliche Dinge, ist es schon noch so, dass da halt die Forschung, sag ich mal, im dunklen Bereich vermutlich weiter vorne ist. Und okay, an solche Sachen, die Flugobjekte und ähnliche Dinge. Aber ich sag mal so, dieses prinzipielle Ding, dass es noch einen Krieg braucht, um die Technologie richtig weit nach vorne zu treiben, gilt, glaube ich, so nicht mehr, denke ich. Oder?
Ja, aber zum Glück, ne? Oder?
Kann man so sagen, ja.
Auf jeden Fall. Marius, wir danken für deinen Anruf.
Ich danke auch.
Schönen Abend. Mach's gut. Ja. Tschüss. Ja, und an dieser Stelle machen wir dann auch noch ein bisschen Nachrichten.
Leider draußen bleiben, heißt Sonntag das Motto bei KenFM. Der Grund? Die 250. Show steht an. Ja, KenFM wird 5 Jahre alt. 5 Jahre, ohne dass wir es geschafft hätten, auch nur einen echten Superstar in die Sendung zu bekommen. Aber lernen wir daraus? Nein! Auch diesen Sonntag besuchen uns wieder 3 Kombos, die keine Sau kennt. Adwinger aus Österreich, Last Call for Disco aus Berlin und Senior Torpedo aus... Zusammen klingen sie so. 5 Jahre KenFM, 250 Wochen, totales Versagen.
Mit wem arbeiten Sie auf der anderen Seite zusammen?
Mit niemandem.
KenFM, immer sonntags von 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz-Studios in Potsdam-Babelsberg. Und im Radio.
Fritz! Vom RBB.
10:55.
Fritz Info.
Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff.
Im Irak droht nach Ansicht seines Präsidenten Talabani ein Bürgerkrieg. In einer Fernsehansprache appellierte er an seine Landsleute, friedlich zu bleiben. Im ganzen Land war es heute zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten gekommen. Die Bundesregierung hat die größte Steuererhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Kernpunkt ist die Anhebung der Mehrwertsteuer zu Beginn des nächsten Jahres auf 19%. Etwa 6% aller Jugendlichen haben Schulden. Das geht aus einer Schufa-Studie hervor. Der Hauptgrund seien nicht etwa die hohen Handykosten, sondern der Kauf von Fastfood, heißt es. Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks im öffentlichen Dienst in den kommenden Tagen noch ausweiten. Das kündigte der Bundesvorsitzende Bsirske an. Die Beschäftigten wehren sich gegen die geplante Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Und noch zum Sport. Das Champions League-Spiel Werder Bremen-Juventus Turin endete vor wenigen Sekunden unentschieden mit einem 2:2. In dieser Nacht stark bewölkt, es gibt später Aufheiterungen und überwiegend bleibt es trocken. Zum Morgen im Norden etwas Schnee möglich, die Tiefstwerte zwischen -2 und -5 Grad. Morgen in Uckermark und Prignitz leichter Schneefall, ansonsten Wolken und weitgehend trocken, Höchstwerte 0 bis 2 Grad plus.
Verkehr.
Mit diversen Meldungen. A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring zwischen Wollin und Brandenburg an der Havel. Behinderungen nach einem Unfall. Rechter Fahrstreifen blockiert. A9 Halle Leipzig Richtung Potsdam zwischen Belitz und Belitz-Haltstätten. Behinderungen durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Nach einem Unfall ist die linke Spur blockiert. A10 südlicher Berliner Ring Schönefelder Kreuz Richtung Spreeau zwischen dem Kreuz und der nächsten Anschlussstelle. Gegenstände auf der Fahrbahn, auf dem Zubringer aus Richtung Spreeau zu A13. A10 westlicher Berliner Ring, Dreieck-Havelland Richtung Werder. Zwischen Potsdam Nord und Leest gibt es Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. Und frisch hereingekommen noch die A11, Dreieck-Uckermark Richtung Berliner Ring zwischen Pfingstberg und Joachimsthal. Auch hier Gefahr durch Hindernisse auf der Fahrbahn, und zwar hier auf der linken Spur. Bitte Vorsicht beim Überholen. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. 22.37 Uhr jetzt.
Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon.
Und zwar Chaos Radio 110.
Tja, ist eigentlich fast eine gute Nachricht, dass die Kitzig für Fastfood.
Ja. Ja, nicht wegen hoher Handyrechnungen, sondern weil sie sich ekelhaftes Essen bei zweifelhaften amerikanisch-schottischen Burgerbratereien.
Naja, ich meine, die gute Nachricht ist, das Gammelfleischproblem ist offensichtlich gelöst.
Das ist richtig, ja.
Ja.
Super, in unserem tollen Chat kommen immer gleich so die passenden URLs, das finde ich immer so super, live zur Diskussion, unter anderem auch die URL von diesem Schild, was du gerade erwähnt hast, no jokes please, sehr hübsch, kommt auf jeden Fall hier noch auf unsere Seite zur Chaos Radio 110 dazu.
Ja, dann kann man ja Fundamentalisten zuverlässig erkennen, dass sie keinen Humor haben.
Ja, das ist, ja, dann müsste man sie eigentlich um Jokes bitten, ja? Bitte machen Sie Witze, was Ihnen fällt kein Witz ein.
Fertiger Mann im Kaftan, erzähl einen Witz.
Ich finde das überhaupt nicht lustig, dieses Schild. muss ich sagen, weil natürlich Humor, also mal ein paar Witze zu machen, einfach dient dazu, die Spannung aufzulockern. Wenn jetzt einem auch noch das verboten wird, sich da zu entspannen, dann passiert halt sowas wie denn bei der amerikanischen Post, da sind Witze bestimmt auch verboten, dieser Effekt Going Postal, wo dann die Leute irgendwann einfach, weil sie keine Möglichkeit haben, sich abzureagieren, komplett durchdrehen und dann Amok laufen.
Ach,
und
das heißt Going Postal?
Going Postal, weil das ist benannt nach der Serie von Amokläufen bei der amerikanischen Post. Gott. Das passiert halt, also noch mehr als an amerikanischen Schulen, drehen halt Beschäftigte der amerikanischen Post durch und bringen dann in einem Amoklauf ihre Kollegen um. Das ist, ich glaube, schon etwa 15 oder 20 Mal passiert.
Going funny.
Ja.
Also ich denke, dass dieses Schild auch ein sehr guter Hinweis auf eines der Probleme mit dieser Überwachungsgesellschaft ist. Dieses Schild hängt da nämlich, weil die Leute, die tatsächlich diese Überwachungs- oder Grenzkontrollmaßnahmen zu dumm sind, um mit einem Witz umgehen zu können. Das Phänomen ist ja letzten Endes, dass in diesen Sicherheitsapparaten, egal ob privat oder behördlich, landet nun mal nicht die Creme der Gesellschaft, um es mal ganz diplomatisch zu formulieren.
Du meinst die bildungsnahen Schichten, die gehen woanders hin?
Genau. Mhm. Ich weiß nicht, wie man sowas im öffentlichen Rundfunk so formuliert.
Bildungsnah und bildungsfern, das darf sogar die Bundesfamilienministerin benutzen.
Okay, also ich meine, so die bildungsfernen Schichten tendieren sich in solchen Jobs zu akkumulieren. So. Mhm. Was halt dazu führt, dass genau diese Leute es dann sind, die dann tatsächlich die Regeln enforcen. Und das heißt, dass der Begriff, sagen wir, von Ermessensspielraum oder von irgendwie, gucken wir doch mal, was da wirklich passiert ist, der hängt natürlich auch von einer gewissen Bildung und von einer gewissen Art und Weise ab, mit Dingen umzugehen und nicht Schiss davor zu haben, dass man irgendwie eins auf den Kopf bekommt, weil der Vorgesetzte halt irgendwie die Regeln strikt interpretiert sehen wollte.
Mhm. Ich glaube, es hat nicht so sehr mit Bildung als vielmehr mit dem unbedingten Wunsch nach Kontrolle zu tun, weil Humor ist sozusagen der Inbegriff des Freiraums. Und Humor, das Gefährliche am Humor ist, dass er immer mehrdeutig oder vieldeutig ist, dass er uneindeutig ist. Und es gibt eben von bestimmten Seiten ein Interesse, diese Mehrdeutigkeiten, diese Uneindeutigkeiten zu beseitigen. Und aus welchen Gründen auch immer, also quasi nur noch Eindeutigkeiten zuzulassen und damit eben...
Ja, aber genau, bist du für uns oder bist du gegen uns?
Genau, ja, damit das, was man im Kern als Freiheit versteht, einzuschränken oder überhaupt auszuräumen.
Aber das ist ja genau das Problem, was Frank auch angesprochen hat. Ich meine, da sitzen nun mal Leute, die für, weiß ich nicht, 4,50 € die Stunde oder sowas für Sicherheit sorgen sollen und die sind überhaupt nicht zur Mehrdeutigkeit in der Lage und darum werden sie natürlich sich immer brutalstmöglich an die Verordnung halten, die von oben kommt.
So wie die Geschichte von dem geistig etwas verwirrten Passagier, der nun erschossen wurde, weil er von Bord wollte und angeblich was von einer Bombe gesagt haben soll.
Ja. Das war dann auch eindeutig. Also
mit dem hatten wir das mit dem Button schon?
Der Button?
Der Suspected Terrorist?
Nee, erzähl.
Was? Na, von John Gilmore die Geschichte.
Ja, erzähl doch einfach.
Ja, John Gilmore, auch Hacker alter Schule, der war ja, wann war das? 2003 auf unserem Camp. Mhm. Und auf dem Weg nach Deutschland aus den USA, für den über London, soweit ich mich erinnere, hatte er dann so einen Button. Und auf dem Button stand Suspected Terrorist. Mhm. Und das hat er sozusagen als politisches Statement aufgefasst. Und dann war es tatsächlich so, dass das Flugzeug war noch nicht losgeflogen. Kam dann irgendwie das Personal auf ihn zu und meinte, sie müssen jetzt irgendwie, I'm ordering you to take off that button. Was? Dann meinte er so, nee, mach ich nicht, das ist ein politisches Statement. Wissen Sie, also, kommen wir denn da hin? So? Ja, und dann meinte er so, ja, ich befehle Ihnen, diesen Button abzunehmen, denn Sie gefährden die Sicherheit dieses Flugzeuges und verstößen gegen Federal Law. Woraufhin er dann auch wirklich aus dem Flugzeug entfernt wurde, so der Flieger ohne ihn startete.
Ja, und seine Frau gleich mit entfernt wurde.
Genau, das auch noch.
Weil sie ihn kannte.
Ja.
Ja, weil...
Also, sie hatte keinen Button, aber sie reiste offenbar mit ihm und wurde dann auch an die Luft gesetzt.
Das erinnert mich ein bisschen an die 60er Jahre, als die ersten Bankomaten aufkamen und es einen Bericht über einen Banküberfall gab, wo ein Bankräuber mit einer Pistole, also wo ein Bankräuber seine Pistole auf den Bankomaten gerichtet hat.
Ja, so ich habe das Audio-Snippet habe ich hier noch irgendwo, das muss ich mal kurz raussuchen.
Ja, genau, ja. Das ist
also der, was wir halt sehen, ist halt, die Einschränkung von persönlicher Freiheit hat halt nicht unbedingt nur mit den expliziten Regeln zu tun, die gemacht werden, sondern tatsächlich mit den impliziten Folgen. So, ich kann halt irgendwie mal auch mit meinen Schuhen an durch irgendwie den Metalldetektor gehen in den USA. Und sehr schön war die Art und Weise, wie dann dieses, dann müssten wir sie nur etwas detaillierter untersuchen, ausgesprochen wurde, nämlich mit so einem Schnappen der Gummihandschuhe.
Ja, bis zum Ellbogen ist Freundschaft.
Ne? Genau. So. Und ja, naja, ich meine, das ist halt sozusagen genau diese angebliche Freiwilligkeit. Ich habe ja zugestimmt. Mhm. So, wenn ich mich da reinbegebe, stimme ich ja zu, mich diesen Prozeduren zu unterwerfen. Ich habe halt keine Option, verdammt nochmal, wenn ich fliegen will, dann was soll ich denn tun? Soll ich laufen?
Ja, du könntest dir zum Beispiel aus Subversion 3 Tage lang die Füße nicht waschen vorher.
Gut, Subversionskäse.
Das könnte ich natürlich tun, aber ich will dir vielleicht auch noch ein Flugzeug aus, meine armen Mitpassagiere. Und also das ist sozusagen dieser Trend, den wir sehen, dass es halt einfach nicht nur darum geht, dass irgendwie jetzt staatliche Gesetze wie irgendwie die Abschaffung des Bankgeheimnisses in Deutschland, nur falls noch jemand nicht mitbekommen hat, irgendwie die Volksbank und Raiffeisenbanken haben irgendwie neulich festgestellt, dass über diese Abfrageschnittstelle zur Kontostandsermittlung ungefähr einmal im Quartal ihr gesamter Kundenbestand abgefragt wird.
Was?
Ja. Das war eine zweistellige Anzahl von Millionen Abfragen pro Quartal, die da stattfindet.
Und haben die auch gesagt, woher die Abfragen kommen?
Von der zuständigen Behörde.
Aber wer ist denn die zuständige
Behörde? Das sind die Banken ja nicht. Das ist ein Proxy dazwischen. Das ist ja die BaFin, ist ja als Proxy. Und das heißt, offensichtlich zieht sich da jemand mal alle Bankkunden so einmal im Quartal. Mhm. So, das halt wurde halt eingeführt.
In welchen Ländern war das Bankgeheimnis noch in Ordnung? Österreich war das, oder?
Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt gerade noch irgendwie welches gibt, aber zumindest zeigt es halt, wohin die Reise geht. Wenn Überwachungsmethoden und Mittel da sind, dann werden die halt benutzt, so ohne weitere... ohne damit der Wimper zu zucken, und wenn man damit halt irgendwie Sozialschmarotzer irgendwie bekämpfen kann, dann werden halt Sozialschmarotzer bekämpft, und wenn halt mit den Vorratsdatenspeicherungen halt irgendwie Fallschirrer bekämpft werden können, dann werden halt nicht nur Terrorismus bekämpft, und das ist halt genau dieser schleichende Prozess, der, wenn die Daten einmal da sind, werden sie auch benutzt.
Müssen sich denn die Mitarbeiter der BaFin keine Gedanken darüber machen, selbst ins Raster zu fallen oder selbst gerastert zu werden, selbst überwacht zu werden?
Ich glaube, die haben Full-Disclosure-Pflicht. Damit sie nicht bestechlich sind.
Nee, ich meine, also es sind ja auch deren Kontendaten. Also die Mitarbeiter dieser Banken, die haben ja im Zweifelsfall ihre Konten auch bei.
Vermutlich wissen die, wie es geht.
Achso, ja, kann natürlich sein. Könnt ihr mal einer anrufen und uns erklären. 0331 70 97 110. Der Michael aus Berlin hat genau diese Nummer angerufen, hat eine Frage. Michael?
Ja, hallo.
Hallo. Ja, du hast eine Frage, Michael.
Ich habe im Vorgespräch kurz aufgeworfen, ihr diskutiert da so schön, was uns halt alles blüht oder was schon Realität ist. USA ist ja auch schon oft genug gefallen, dass es eigentlich ein Polizeistaat inzwischen ist. Staatsterroristen da an der Macht sind, da braucht man nicht lange zu diskutieren drüber. Aber zu dem Thema für Erfurt hast du da dann auch schon noch kurz was gesagt.
Und ja, was ist deine Frage?
Meintet da kurz, wovon wegen Erfurt unter die Haut? Da gibt es nämlich eine US-Firma, die fordert ihre Mitarbeiter in der Tat auf, sich da selbst schützt unter die Haut.
Naja, und die kriegen dafür so viel.
Die kriegen dafür so viel. Da gibt es einen Artikel dazu, könnt ihr auch im Internet nachlesen.
Ja, aber die kriegen gerade so viel Prügel dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass noch irgendeine andere Firma es wagt, genau sowas zu machen, eher gering ist. Also,
das sagt ihr.
Ja, also das würde ich jetzt mal so aus dem Bauch schätzen. So der, abgesehen davon ist halt noch dieses kleine Detail, dass die AFA die Chips, die diese Firma ihre Angestellten gezwungen oder freiwillig hat unter die Haut implementieren lassen, wiederum ein schönes Beispiel für Freiwilligkeit. Sie dürfen halt sonst nicht arbeiten gehen. Sind halt zufällig auch noch gebrochen. Das heißt also, die kann man halt problemlos klonen. Das heißt also, die haben sich da die Schmerzen umsonst auch noch angetan. Ja, das ist wirklich ironisch.
Klasse.
Ja, aber wie wird es denn anfangen, ne?
Ja gut, also na klar, wenn du irgendwie in Branchen arbeitest, wo irgendwie deine Firma dich zwingen kann, freiwillig dir so ein Tech unter die Haut schieben zu lassen, naja, da ist die interessante Frage, wie weit denn diese Freiwilligkeit, die Toleranz für diese Art Freiwilligkeit wirklich geht.
Ja, also Michael hat gerade wieder das doch eigentlich den Kern des Problems angesprochen, aber während den Anfängen, ich meine, das ist rum. Also, oder?
Ja gut, ich meine, die kriegen halt ordentlich Prügel dafür, aber die Frage
ist, die Technologie ist da und es wird gemacht und was es wird gedacht.
Zum Beispiel in den Staaten aus.
Also der,
ich weiß nicht, wie da die Diskussion in den Staaten aussieht. Ich kenne nur die Reaktion hier von Heise Online, vom Forum, als da dieser Artikel von dieser Firma, von dieser Aktion da stand.
Also in den Staaten.
Die Reaktion war überwiegend heftig, logischerweise, weil die Leute hier dafür nicht so ein Verständnis haben.
Also interessant war die erste Instanz, wo das stattfand, und zwar war das ein Club in Barcelona, die ihre VIP-Gäste sozusagen da konnten.
Tennisclub, ja.
Nachtclub. Diskothek.
Nachtclub war das.
Die haben sogar dafür bezahlt, dass
genau, sie das die haben irgendwie richtig haben. Geld dafür bezahlt und irgendwie alle irgendwie Technologie-Gaga-Leute aus Europa sind hingeflogen, um mit in diesem Nachtclub zu werden und irgendwie sich hier an FID unter die Haut schieben zu lassen. Um halt die Leute sozusagen am Eingang identifizieren zu können und die bezahlen zu lassen. So, und die waren halt, also dieser Club war wohl eher etwas, nun ja, minder positiv überrascht, als ich dann rausstellte, dass diese Sorte FID-Text, die man hier unter die Haut geschoben bekommt, halt extrem einfach zu klonen sind, weil die sind halt nur einfach Repeater-Text, die halt einfach nur eine Nummer schicken. Es ist keinerlei kryptografische Sicherheit dabei. Und die sind halt entwickelt worden, um Kühe in Ohrmarken zu markieren. Und Hunde, und da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund hingeht und seine FID-Tag fälscht, eher gering. So, das ist halt das Sicherheitsniveau, für das entwickelt wurde. Das ist halt nicht dafür entwickelt worden, dass jemand mal versucht, irgendwie mal seinen 5 Vodka Martini irgendwie umsonst zu kriegen. Und das zeigt aber auch wiederum mal, so Technologie wird halt eingeführt und da wird nicht lange drüber nachgedacht und dann fällt sie halt irgendwann auseinander, aber da kann man sich halt nicht drauf verlassen. Irgendwann funktioniert das halt. Also irgendwann. Ja,
dann war noch der zweite Teil meiner Frage. Das war jetzt irgendwie erstmal so ein Hinweis. Aber der zweite Teil ist natürlich, wie gesagt, man kann viel darüber diskutieren, welche Gefahren drohen, aber wie soll denn eigentlich eurer Meinung nach konkret der Widerstand aussehen? Das ist eigentlich mal die interessante Frage, weil mit Labern ändert man nichts. Und wenn man sich so die Politiker anschaut, die Konzerne, die scheren sich eigentlich herzlich wenig um die bisherigen Formen des Widerstands.
Also wie sieht deine Form des Widerstandes aus?
Tja, ich könnte vieles machen, wenn ich das Geld hätte. Kann ich aber nicht. Ich habe nicht mal das Geld, um mit BVG oder sonst was rumzufahren. Das ist sozusagen aufgebunden.
Tja, also der...
Ich könnte mich nicht mal in entsprechenden Gruppen organisieren.
Was ich denke, ist, dass es zwei Grundlinien-Gebiete gibt, in denen wir in dem Sinne Widerstand leisten können. Der eine ist, wir können technische Mittel gegen Überwachungssysteme entwickeln, das heißt Verschlüsselung, Anonymisierung und so weiter und so fort. Da werden wir ein bisschen später noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Und das ist auch ein sehr wesentlicher Teil, weil schlicht und ergreifend politische Mittel helfen nicht kurzfristig. Und der einzige Weg, irgendwie nicht in dieses Überwachungsraster zu gelangen, sei es von Firmen, sei es vom Staat, ist halt zu wissen, wie die funktionieren und sich halt technologische Mittel auszudenken, um halt gegen diese Technologie anzustecken. So, das ist eine Sache, die wir tun können und die auch schon passiert, wo viele Leute ihre Zeit und ihr Engagement reinstecken. Und das andere ist, wir müssen diese Kultur umdrehen. Wir müssen diesen Leuten, die da irgendwie ihre perverse Neugier befriedigen, halt einfach mal klar machen, dass sie halt einfach mal Spanner sind.
Tja, wie willst du das machen? Wie machst du 4 Millionen Bild-Zeitungslesern klar, dass sie sich gerade gemein machen mit Schmutz?
Interessante Frage.
Danke.
Große Aufgabe.
The War, das Thema im Chaos Radio 110. Ihr seid natürlich nach wie vor eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 zu erzählen, wie ihr den Krieg. Das geht mir kaputt. Was verloren?
Nicht so
den Krieg gegen dein Telefon.
Ja. Tim hat zu viel Hardware.
Hast du eigentlich auch das Problem mit diesem Joystick-Steuernupsi an deinem Telefon?
Nee, hatte ich gestern schon alle gefragt, davon, ja, aber ich habe das nicht.
Schlimm.
Freigestellte Sinkweisengriffer.
Der was?
Das ist aus irgendeiner Bedienungsanleitung, die so aus dem Swahili übers Hongkong-Chinesische ins Deutsche übersetzt worden ist. Und eigentlich sollte damit bezeichnet werden, die Möglichkeit, verschiedene Klingeltöne umzustellen. Das ist eingedeutscht worden mit freigestellter Sinkweisengriffer.
sagt schön, Peter Glaser. Schön, ja. Sagt Peter Glaser. Außerdem im Studio heute Abend der Frank, der Pavel, der Tim und die Knöpfe.
Und der Rob.
Und der Rob, der ist immer noch am Telefon. Bist du eigentlich noch am Telefon, Rob?
Ich bin noch da.
Das ist toll, ne?
Hey, wow.
Endlich mal lange nach Deutschland telefonieren.
Also bisher haben wir sozusagen alles richtig gesagt, ja? Rob?
Ja.
Okay, wir haben zwei Anrufer. Zum einen ist es der Holger. Hallo, Holger.
Hallo.
Du hast eine Frage, ne?
Oder? Nein, ich wollte eigentlich etwas Stellung nehmen, was gerade eben gesagt wurde, ja, zur Kontodatenabfrage.
Ah, die Kontodatenabfrage, ja.
Weil ja da ein ganz falscher Eindruck entsteht. Also zum einen glaubt ja die Mehrheit der Leute, die darüber diskutiert, dass tatsächlich da Finanzbeamte direkt auf Kontos schauen können und Kontostände und sowas erfahren können, was nicht der Fall ist. Und auch die Zahlen, die da im Umlauf sind, sind völlig übertrieben eigentlich.
Dann, was ist denn wahr?
Die Kontodatenabfrage heißt, dass der Finanzbeamte über die BaFin herausfinden kann, wo jemand ein Konto hat. Also Kontostammdaten. Das heißt, er fragt nach einer Person, beispielsweise Holger Klein, und dann kann er darüber herausfinden, wo der überall Kontos und Depots hat.
Und dann
bekommt aber nur diese Information und nicht die Information, was da drauf ist. Dazu müsste er dann extra zur Bank gehen.
Aber er kann doch den Kontostand abfragen. Das ist doch tatsächlich das, was die Sozialbehörden massenweise mit den Hartz IV...
Nein, das geht nicht. Das geht schon technisch nicht. Die haben einen Zugriff auf eine Datei, wo in der Bank drin steht, wer hat da ein Konto.
Naja, aber der, also was ich positiv weiß, ist, dass die Beamten bei den, wie heißen die heute, die Arbeitsämter heutzutage?
Arbeitsamt.
Dass die tatsächlich in der Lage sind, Zugriff auf den Kontostand ihrer Delinquenten zu nehmen.
Na, aber das glaube ich nicht auf elektronischem Wege. Also die können, auch bei den Finanzbeamten ist es ja schon immer so, das ist ja keine Neuerung, dass die zur Nachprüfung, ob jemand richtige Angaben gemacht hat bei seiner Steuererklärung, bei der Bank beantragen können, auf das Konto zu gucken.
Sie haben Zugriff auf die Stammdaten, Sie haben nicht Zugriff auf den Kontostand.
Soweit ich das Gesetz kenne und was ich, wie gesagt, höre aus den Ämtern, ist durchaus, dass die den Zugriff auf den Kontostand problemlos bekommen können.
Das müssen wir dann nochmal recherchieren. Also ich habe hier einen NTV-Beitrag, der von Stammdaten spricht.
Genau, es sind tatsächlich, also elektronisch geht es nur über die Stammdaten und alles andere muss dann einzeln bei der Bank beantragt werden und das erfährt dann aber auch der jeweilige betroffene Bürger.
Da bin ich ja gespannt, ob ich das erfahre.
Woher weißt du das, Holger?
Ich arbeite für einen Bundestagsabgeordneten, der im Finanzausschuss ist und wir befassen uns mit der Frage sehr intensiv.
Okay.
Sehr schön. Dann ja. hör weiter zu und
darf ich noch ganz kurz eins sagen,
du musst.
Was die Zahlen angeht. Da ist es auch so, dass es im letzten Jahr wohl etwa so 80.000, 90.000 waren an Abfragen, die da waren.
Das ist auch schon Wahnsinn, oder?
Das, ja gut, bei 80 Millionen Deutschen sind es jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Und nochmal eine kurze Nachfrage, aber wenn sozusagen nur irgendein Beamter meine Kontostammdaten erfahren will, bekomme ich keine Benachrichtigung, richtig?
Doch, allerdings erst im Nachhinein. Auf der Steuererklärung steht das drin.
Das heißt also, ich...
Auf dem Steuerbescheid, Entschuldigung.
Okay, und wenn ein Sozialbeamter meinen Kontostand abfragt, bekomme ich das wie gesagt?
Also NTV spricht aber von 14 Millionen Abfragen, genau, im letzten Jahr und 20 Millionen erwartet.
In das Hessen, lässt sich aber leicht erklären.
In Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Sachsen.
Das liegt aber daran, dass der Finanzbeamte oder die BaFin eine Anfrage an alle deutschen Banken stellt, habt ihr den Namen Holger Klein in eurer Datei. Ja? Mhm. Also multipliziert sich jede Anfrage mit der Anzahl der deutschen Banken.
Das sind ein paar hundert. Da kommen ja nicht auf 14 Millionen.
Er meint, das ist immer dieselbe Frage.
Nicht einzelne Banken, sondern auch die ganzen Fondsanbieter und all sowas ist damit drin.
Okay, also alle Institutionen, die bei der BaFin registriert sind.
Genau.
Das heißt also sozusagen, um sozusagen nochmal zu präzisieren, damit ich es richtig verstanden habe, irgendein Beamter beschließt, er möchte gerne wissen, wo ich überall Konten habe, pipet diese Anfrage bei der BaFin rein. Die BaFin leitet diese Anfrage an alle bei ihr registrierten Institutionen ein. Mhm. Und die müssen dann jeweils antworten und dann bekommt der Beamte von der BaFin wiederum eine Liste von allen meinen Konten.
Genau so ist es.
Holger, wenn ich das nicht möchte, in welches Land verlagere ich denn meine finanziellen Transaktionen? Also wo hole ich mir ein Girokonto? Österreich?
Österreich wäre eine Möglichkeit, ja. Nur ist das im Grunde für die meisten von uns ja völlig uninteressant, ja.
Naja, weil, ich will nicht, dass irgendjemand weiß, wo ich ein Konto habe. Das geht jeden geht das wirklich einen feuchten Kehricht an.
finde ich. Aber andererseits hat das Bundesverfassungsgericht jetzt mehrfach entschieden, dass die Erhebung von Steuern nur dann akzeptabel und verfassungsgemäß ist, wenn sichergestellt werden kann, dass sie auch jeder gleichmäßig zahlen muss, ja. Und diese Mittel und Dinge sind ja im Wesentlichen
dazu geeignet. Da wird es dann aber doch lächerlich. Dann sollte doch zuallererst mal die Bundesregierung oder wer auch immer dafür zuständig ist, dafür sorgen, dass Leute, die in Deutschland ihr Geld verdienen, das auch in Deutschland versteuern. Zum Beispiel solche Leute wie Franz Beckenbauer. Also, sorry, aber da kann ich dann wirklich nur drüber lachen. Also von wegen...
Du meinst, so als vorbildgesteuerter Bürger bist du da nicht so ganz...
Nee, absolut nicht. Ich meine, wie soll ich sagen, hey, ich finde das super.
Ich sagte, es gibt auch Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Ländern. Da ist es nicht so ganz einfach zu sagen, die sollen einfach auch hier Steuern zahlen.
Also vielen Dank für diese Korrektur. Wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass alles, was in den Medien steht, nicht immer die Wahrheit sein muss.
Natürlich nicht. Und wir sind die Medien. Was erwartest du?
Wenn man sich schon diese Journalisten anguckt. Ja.
Glücklicherweise sind keine hier.
Was ich nochmal fragen wollte, war, dieser Prozess, dieser Erstellung dieses Gesetzes, du sagtest ja, du hast da möglicherweise ein bisschen Einblick, hattest du da den Eindruck, dass das tatsächlich eine Sachdiskussion ist, die da geführt wird, oder entsteht da so eher der Eindruck, dass die Leute, die diskutieren, eigentlich keine Ahnung haben, wovon sie da sprechen?
Doch, in dem Fall gab es schon eine Sachdiskussion, weil das im Grunde auch eine Reaktion darauf war, dass es verschiedene Klagen auch beim Bundesverfassungsgericht gab, die beispielsweise die Spekulationsbesteuerung für einige zurückliegende Jahre in Frage gestellt haben. Und da ging es dann immer um die Frage, kann denn diese Besteuerung effektiv sichergestellt werden? Und so ist man darauf gekommen, das überhaupt einzuführen. Das
heißt aber, wird denn demnächst das Bargeld verboten eigentlich? Das wäre ja dann der nächste konsequente Schritt, weil... solche Bartransaktionen müsste ich dann ja auch irgendwie, also da habe ich ja auch die Chance, der Steuer zu entgehen.
Natürlich wird man das nie völlig ausschließen. Man ist da der Fantasie der Steuerhinterzieher, ist man immer hinterherlaufen. Aber ich finde das in dem Fall nicht richtig, das zu dramatisieren einfach.
Na gut, aber was du sagst, ist sozusagen, dass die Diskussion eigentlich mehr pekunitär getrieben war. Also zu sagen, okay, wir haben da ein Problem, wir haben zu viele Leute, die ihre Steuern hinterziehen, wir haben da irgendwie diese ganzen Leute, die irgendwie noch Kohle auf dem Konto haben und irgendwie Hartz IV beantragen und die brauchen irgendein Mittel, um denen habhaft zu werden. Und dabei ist zumindest aus meiner Sicht irgendwie einfach mal so das Bankgeheimnis, was für mich schon so ein gewisser Grundfest so der kapitalistischen Gesellschaft war, so einfach mal so pauschal hinten runtergefallen. Und das war sozusagen meine Frage, so ob dieser Aspekt in der Diskussion überhaupt irgendeine Rolle spielte oder ob das eigentlich denn mehr so um die, wie führen wir das technisch durch und wie verkaufen wir das ging.
Natürlich hat das eine Rolle gespielt. Es gab ja auch viele, die dagegen waren. Ja? Also FDP zum Beispiel war großer Verteidiger. Ja? Wobei dann die Frage ist, wird da eher das Bankgeheimnis verteidigt oder die Steuerhinterzieher, die das auch nutzen? Ja?
Naja, gut, bloß ist halt sozusagen, gibt ja mehrere Gründe, irgendwie nicht zu wollen, dass irgendwie jede publige Beamtin auf irgendeinem Amt auf mein Konto gucken kann. So, also das kann halt irgendwie einfach sein, dass ich schlicht nicht möchte. Ich möchte gerne meine Steuern in diesem Land zahlen, weil ich gute Gründe dafür habe, aber ich möchte eigentlich, dass sich mein Staat mir gegenüber fair verhält. So, das ist genauso ein Grund wie, ich weiß nicht, ob ich dem öffentlichen Rundfunk sagen darf, die GEZ. Die meisten Leute würden halt irgendwie schon gerne Rundfunkgebühren zahlen, bloß haben sie keinen Bock auf diese Leute, die an der Tür klingeln und sagen, sie wären der Fernsehreparateur. Und das ist halt so eine ähnliche, also für mich so ein ähnlicher Aspekt. Ich möchte einfach, dass sich mein Staat und irgendwie wer auch immer von mir Geld will, sich mir gegenüber fair verhält. Und an dem Punkt kommen dann schon so gewisse Zweifel, dass das der Fall ist. So.
Aber es ist aber schon so, dass auf das Konto gucken schon seit Jahrzehnten möglich ist. Ne? Also diese Kontodatenabfrage hat jetzt nur noch die Möglichkeit geschaffen, die Konten auch tatsächlich alle zu finden. Früher konnten die Beamten nur auf Konten gucken, von denen sie schon wussten, dass sie existieren. Das ist eigentlich die wesentliche Neuerung.
Okay.
Ja, danke für deinen Anruf, Holger.
Dankeschön.
Okay, tschüss. So, Tim, du hattest noch was rausgesucht.
Ja, hatte ich.
Warte, ich lasse erstmal sagen, wie die Sendung heißt.
Ja, ich habe es ja auch schon wieder vergessen. Wie war das?
Was, wie die Sendung heißt?
Ja.
Warte mal, die Sendung heißt, nein, der Sender heißt, Mist, ich habe drüber gequatscht.
Was?
Was?
Mach mal das Radio aus, es ist so laut.
Ja, ich verstehe nichts. Chaos Radio 110 ist es, was ihr hört. Fighting the War, das Thema, der Kampf um... Um was eigentlich? Um unsere Freiheit?
Ja, ja. Um die Freiheit. So, und ich kann mal kurz Freiheit. den vorhin angekündigten Clip hier einspielen. Und es klappt. Ich hoffe, dass es klappt. Sollte eigentlich klappen. Von John Gilmore, wie er diese Geschichte mit dem Suspected Terrorist erzählt.
Mhm.
Ja, geht los.
We were flying from San Francisco to London to start our European vacation. And I wore this button, Suspected Terrorist. And the captain comes down the aisle. And says, you know, hi, I'm Captain Peter somebody or other, and I'd like to ask you to take off that button. And I said, you know, no, it's a political statement, you know, etc. He said, well, I'm ordering you to take off that button because you're endangering the safety of the plane and violating federal law by wearing that button.
Ja, immer wieder schön.
Ja. Das war halt auf dem.
Wie ist er denn dann? Ist er denn dann überhaupt geflogen? Also ich meine, was hat er dann?
Er hat dann später nochmal einen Flug genommen. Ich weiß jetzt im Einzelnen nicht ganz genau, wie die Diskussion ausgegangen ist, aber er ist dafür bekannt, dass er das dann auch wirklich sehr stringent durchzieht. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob er es geschafft hat, auf dem zweiten Flug mit Button zu fliegen. Ich glaube, irgendwann hat er sicherlich auch ein Interesse daran gehabt, mal anzukommen, was ja auch wieder immer so ein Problem ist. Aber das war natürlich schon ganz nett. Das Gelächter und so weiter im Hintergrund, das war halt, weil er das im Rahmen seines Vortrags auf dem Camp 2003 gemacht hat.
Okay, wir haben eine Telefonnummer, die heißt 0331 70 97 110. Ihr seid eingeladen anzurufen, euch am Kampf um die Freiheit zu beteiligen, beziehungsweise vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen, wie man denn für die Freiheit kämpfen kann oder ob nicht vielleicht sogar alles schon längst verloren ist. Angerufen hat die Frauke. Hallo, Frauke.
Ja, hallo?
Hallo?
Ja, also, da kann man total was gegen machen. Aber leider wird man auch immer wieder unterbunden, dass man was macht. Ich habe, 2000, da wo dieser Anschlag war, habe ich am 13.11. einen Artikel, kam in die Zeitung, den ich geschrieben habe. Also hier in Kiel.
Mhm.
Und, die Überschrift war halt Terroranschlag und glaubt ihr denn alles und hab halt so beschrieben, dass man noch ein bisschen kritisch sein soll, was in Amerika passiert, dass nicht alles gleich von anderen Leuten kommt, dass das eventuell auch von den eigenen oberen Leuten kommt, wie zum Beispiel in den US-Ländern halt so die eigenen Dinge haben die ja auch explodieren lassen, die Hochhäuser, nur damit sie Krieg machen können und das war ja das Gleiche ist ja auch passiert. Also es ist genauso gekommen, wie ich einen Artikel geschrieben habe. Halt, dass da ein Krieg passiert und alles nur wegen Öl. Und leider hat jemand aus Berlin da eine Gegenanzeige geschrieben für diesen Leserbrief, also kam prompt gleich nächsten Tag rein, nach dem Motto, wer behauptet denn sowas und das kann ja wohl nicht sein. Und irgendwie kam auch gewisse Herren haben versucht, aus dem Ort, wo ich herkomme, alle mit meinem Nachnamen anzurufen. Also
gewisse
alle Leute.
Herren?
Ja, ich denke, es ist der BND gewesen. Ich bin mir nicht so sicher, aber solche Leute aus Berlin...
Der Bundesnachrichtendienst soll reagiert haben auf einen Leserbrief, den du an eine lokale Zeitung, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, geschrieben hast.
Richtig.
Und hat Entschuldige, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Bundesnachrichtendienst bei solchen Sachen aktiv ist.
Ich bin mir nicht sicher, wer das sein kann. Ich meine, oft der Herr stellte sich bei allen möglichen Leuten, die mit meinem Nachnamen in meinem Ort wohnten, halt vor einen komischen Namen und...
Also der BND ist unwahrscheinlich, weil sich der BND um die Auslandsaufklärung kümmert.
Und warum hat er nicht bei dir geklingelt?
Ja, weil ich habe einen anderen Ort angegeben, als ich ruhig wohne.
Mhm.
Der Nachname stimmte zwar und daraufhin kam ich natürlich auch prompt. Natürlich haben die auch ein paar Verwandte von mir erwischt, ist klar. Bekam ich dann auch böse Anrufe, wie ich dann sowas machen kann und wie ich sowas behaupten könnte und wäre ja unmöglich, wie kann ich sowas behaupten und naja, und dann
Meinung also, haben verboten.
Ja, richtig. Und ich finde trotzdem, man sollte seine Meinung ruhig sagen. Und es entpuppte sich ja letztendlich schon irgendwie als wahr, in Anführungszeichen. Man kann es ja immer noch nicht behaupten. Es ist natürlich klar, dass Hochhäuser immer so runtergesprengt werden und so. Und es ist auch doof, dass ich das gleich am nächsten Tag geschrieben habe. Und es ist auch doof, dass die Zeitung das abgedruckt hat. Ist natürlich alles ungünstig und auch bei den Wahlen, die letztes Mal abliefen, habe ich auch überall angerufen, weil wir immer Bleistifte benutzen und die man degradieren kann. Und das finde ich auch nicht richtig.
Entschuldigung, wer benutzt bei welchen Wahlen Bleistifte, die man wegradieren kann?
Zum Beispiel bei den Bundestagswahlen.
Wer benutzt da Bleistifte?
Also vielleicht ist es nur bei uns hier oben im Norden, aber wir benutzen Bleistifte.
Also die Bundeswahlordnung sagt, dass dokumentenechte Stifte verwendet werden müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du zum Bundeswahlleiter gehen und deinen lokalen Wahlleiter...
Also weil die Jahre davor auch schon Bleistifte benutzt worden sind, haben sie mir gesagt, das sind nicht kopierbare Bleistifte. Aufgrund dessen habe ich das nächste Mal bei den nächsten Wahlen, egal welche Wahlen übrigens, habe ich halt einen meinen Bleistift mitgenommen oder einen anderen oder wie auch immer und einen Radierer und habe versucht, deren wegzumachen. Das ging ganz einfach. Also es ist ein HB-Bleistift, ja, ganz normal. Und dann bin ich vorne hin zu diesen Lokalleitern und habe gesagt, ja, sehen Sie, man kann das wegradieren, darf ich meinen Kugelschreiber benutzen? Und dann hat derjenige gesagt, ja, aber das ist ja auch nicht richtig, dann sehen wir ja, was Sie gewählt haben.
Was?
Ja, und ich dachte, das kann auch nicht möglich sein. Und dann habe ich halt...
Hast du dich mal an einen Bundeswahlleiter gewandt deswegen?
Ich habe angerufen, nächstes Mal bei der Wahl, schon vor, weil der gesagt hat, der Lokalleiter hat gerade gesagt, man sollte da anrufen, habe ich das auch getan. Und die haben gesagt, nein, das ist wahrscheinlich ein Zufall gewesen. Und das ist wahrscheinlich der Hausmeister, hat da falsche Sachen ausgelegt, die dürfen nicht radierbar sein. Ich so, ja, das weiß ich, ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht radiert werden darf. Und die haben trotzdem Bleistifte und daraufhin habe ich halt meinen Kugelschreiber benutzt.
Welcher Wahlkreis ist das?
Kiel.
Kiel.
Aber das Problem ist, es ist nicht nur bei mir gewesen. Ich habe natürlich drauf dessen, hatte ich schon vorher alle meine Freunde aus allen möglichen Landteilen halt angerufen gehabt und gefragt, ob das bei denen auch so ist und sollten doch bitte einen Radierer mitbringen, ja, um das nachzuprüfen. Und es war überall. Und dann frage ich mich schon so ein bisschen, darf das sein? Dann daraufhin habe ich dann hier von der CDU, ich weiß jetzt nicht, also versucht, Leute von der Politik zu erreichen. Die haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Dann habe ich bei verschiedenen Zeitungen angerufen, die haben auch gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Da überschreiben wir natürlich sofort was und das ist ja ganz toll, das ist ja ein toller Artikel und bla bla. Da kann man ja was ganz Tolles draus machen so und habe sogar beim Fernsehen angerufen. Aber es war denen wohl alles zu heiß. Die haben zwar alle total toll drauf reagiert, so von dem, ja, das mussten wir sofort berichten.
Na, warum hast du es denn nicht selber dokumentiert? Ich meine, also...
Hast du einen Weblog?
Was ist das denn?
Naja, eine Art Journal im Internet.
Nee, ich habe kein Internet.
Okay.
Vielleicht auch besser.
Ja, das ist es.
Können wir dir empfehlen.
Das bringt übrigens gar nichts. Also, man versucht natürlich dann dagegen zu steuern. Ich habe auch wirklich alles Mögliche versucht, dass man so mal darauf aufmerksam macht, so, hallo Leute, reagiert doch mal jemand drauf, selbst im Lokal.
Ja, vor allen Dingen solltest du es, Frauke, das ist ganz prima, dass du dich echauffierst darüber, aber du solltest es vor allen Dingen dokumentieren, weil niemand wird dir glauben, wenn du erzählst, dass da mit einem Bleistift die Kreuze gemacht werden, solange du das nicht belegen kannst.
Genau.
Ich hab mir einen Zettel mitgenommen gehabt und hab darauf ein Kreuz gemacht.
Naja, gut.
Das ist wegradiert und das hängt jetzt bei mir hier auf dem Flur im Bilderrahmen, die Bundestagswahl, bla bla. Also, das ist meine Reaktion darauf, weil es hat überhaupt nichts gebracht. Irgendwie
Nimm das nächste Mal ein Fotoapparat mit, fotografierst und dokumentierst und zwar so wasserdicht, dass du es selber veröffentlichen kannst. Dann,
darf man
also, wenn
in einem Raum fotografieren? Oh, halt.
Nein, darf man eigentlich nicht.
Darf man nicht?
Nein.
Darf man nicht.
Ich durfte nur ausnahmsweise meinen Stift benutzen. Durfte man eigentlich auch nicht.
Naja, also
aber ich hab schon
Fotoapparate sind heute so klein, dass du ihnen davon nichts erzählen musst. Also
wenn das wirklich stimmt, dann wäre das ein Scoop, den sich keine Wochenzeitschrift für die Titelseite entgehen lassen würde.
Ja. Ja, aber das Komische ist, es hat wirklich keiner reagiert. Ich habe bestimmt acht angesagte Leute angerufen und wie man alle mutiert und bla 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 und alles, aber die haben nichts gemacht. Es ist
ja, weil du es nicht dokumentieren konntest.
Ja, ich habe das ja auch noch während der Wahl gemacht. Ja. Ich habe gesagt, ihr könnt schnell hingehen. Ein paar sind ja auch zur Wahl noch hingegangen.
Was glaubst du, mal ernsthaft, was glaubst du eigentlich, wie viele Bekloppte täglich bei so einem Medium anrufen und irgendwas erzählen?
Es ist so...
Das ist das Problem. Entweder du kannst es dokumentieren und zwar aus dem Stand oder dir wird niemand zuhören. Das ist immer so. Nur weil irgendjemand anruft und sagt, da hinten stinkt's, wird kein Ü-Wagen losfahren und kein Reporter sich in Bewegung setzen.
Aber zum Beispiel habe ich auch bei uns ein Radio angerufen hier, im Sender. Und die haben gesagt, oh ja, die sind heute die fünfte Person, die angerufen hat. Aufgrund dessen. Weil schon viele das auch von anderen Kreisen entdeckt haben, halt, das ist ein Bleistift, ja.
Aber hat sie trotzdem nicht interessiert.
Also Frank hat sich das jetzt mal notiert und wird sicherlich mal beim Bundeswahlleiter jetzt nachfragen, was das denn damit auf sich hat.
Also soweit bin ich ja auch schon, ne? gewesen und die haben gesagt, selbst wenn es so wäre, könnte man es ja immer noch überprüfen, ob das geht. Und zwar könnte man ja bei der also wenn die abzählen, kann man ja öffentlich, wird ja öffentlich ausgezählt. Also angeblich kann man da öffentlich hingehen und sich da hinsetzen, um zuzugucken, was sie auszählen. Das Problem ist doch nicht da. Hm. Ja gut, dann haben sie es gezählt, aber
ja, dann,
das kommt doch ja alles in einen Topf
rein. Wir gucken uns das mal an. Wir schauen uns das mal an und du guckst beim nächsten Mal bei der öffentlichen Auszählung einfach mal zu, was da so ausgezählt wird. Und dann kannst du immer noch Stopp rufen.
Ja, aber nein, ich glaube, da wird das Problem sein. Also es wird halt nicht ausgezählt, das ist ja auch kein Problem, aber nachher werden ja die ganzen Stimmen in einen Topf geschmissen.
Okay, Frauke.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja, wir verstehen dein Anliegen, können aber jetzt natürlich auch nichts weitermachen. Aber wir werden mal ein bisschen nachforschen.
Ja, aber
danke.
Nur mal so,
bitte?
Ach so.
Danke für deinen Anruf.
So hatte ich das verstanden, das danke.
Ach so, hast du jetzt schon. Okay. Also.
Wer ist denn das da hinter dir?
Wahlen, ich meine, wollen wir das Fass jetzt auch noch aufmachen mit den Wahlen? Das führt Lehre, jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit.
Die Lehre ist aber, wenn man irgendwelche Dinge feststellt, man muss sie einfach wirklich dokumentieren.
Ja, sonst hast du überhaupt keine Chance. Also genau.
Hat sie ja durchaus in dem Fall gemacht. Das klang schon nicht ganz verkehrt. Allerdings, meine Meinung dazu ist noch im Vergleich zu digitalen Wahlmaschinen ohne Paper Trail ist selbst ein Strich auf einem, also einen Bleistiftstrich auf einem Papier noch eigentlich vorzuziehen. Aber ja. Frank hört einfach mal nach,
was genau, da ich gucke einfach mal, was da war. Was ich interessant fand, ich den Anruf nochmal mit der Stammdatenabfrage, weil das halt so einen gewissen Einblick in diese Politikerdenke gab. So, den fand ich halt insofern interessant, als man macht sich ja sozusagen immer Gedanken darüber, wie entstehen solche Gesetze. Jetzt haben wir ja gerade noch als wesentlich schlimmeres Problem die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, die in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit eingeführt wird, wo halt je nach landestypischer Auslegung für mindestens 6 Monate die Begleitdaten von allen Kommunikationsvorgängen gespeichert werden. Also wer ruft wen von wo an, zu welcher Zeit, wer schickt wem eine E-Mail, wer klickt auf welche Webseite, wer chattet wo und wie. All diese ganzen Dinge sollen halt gespeichert werden. Und die Art und Weise, wie diese Speicherung durchgeprügelt wurde, spottet halt wirklich jeder Beschreibung, hat mit Demokratie genau gar nichts mehr zu tun. Mhm. Also da kann mir auch der überzeugteste Demokrat noch irgendwelche Argumente bringen, es war schlicht einfach mal nicht mehr demokratisch.
Das war doch der gute alte Europa-Trick. Ne? Eigentlich sind wir ja dagegen, genau. Aber die EU will das so und wir können uns nicht wehren, obwohl wir vorher der EU gesagt haben, dass sie das so wollen soll.
Genau. Hm?
Ja.
So, und das zeigt eigentlich sozusagen, wohin die Reise da geht. Das heißt, dass sozusagen diese ganzen Begleitfolgen für die Gesellschaft nur am Rande vorkommen. Mhm. Dass erstmal das unmittelbare Problem gelöst werden soll, nämlich da hinterziehen Leute Steuern oder da beantragen Leute Hartz IV, ohne irgendwie das Geld, also dafür berechtigt zu sein oder was auch immer. Aber der Blick aufs Ganze unterbleibt. Es wird halt nicht geguckt, welche Folgen hat denn diese Datensammelei auf den Rest der Gesellschaft.
Das ist ja auch wieder ein grundlegendes Problem der parlamentarischen Demokratie, weil natürlich der Parlamentarier in erster Linie seine Wiederwahl im Auge hat und darum nicht weiter als 4 Jahre denken muss, also wahrscheinlich noch nicht mal kann. Weil alles was nach der nächsten Wahl liegt, ist erstmal irgendwas, was ihn nicht interessiert, weil das Wichtigste für ihn die nächste Wahl ist. Das ist ja ein grundlegendes Problem.
Tja, vielleicht sollten wir mal mit Vorratsdatenspeicherung über Parlamentarier anfangen.
Ja, ich habe mich ja sowieso schon mal gesagt, man soll einfach mal hingehen und den Innenminister fotografieren, wann immer man ihn sieht, und diese Bilder ins Netz packen, in das Innenministerblog oder so. Einfach damit er einen Eindruck davon kriegt, wie es ist, ständig beobachtet zu werden. Und zwar nicht von normalen Fernsehteams.
Es gibt doch diese VIP-Jäger, ne? Die es ohnehin schon mit irgendwelchen Schauspielern machen. Genau. Vielleicht sollten die sie ja einfach mal Politiker auf ihre Liste stellen.
Ja, dann weiß man auch mal wenigstens, wie die aussehen. Was kriegt man sonst auch nicht mit?
Ja, ich meine, es gibt, also in Amerika gibt es ja diese Aktion schon, wo jemand ein Kopfgeld ausgesetzt hat auf einen Sheriff jetzt in Höhe von $1,500 dafür, dass, also für denjenigen, der dem es gelingt, mit einer Kamera ihn bei einer Straftat zu überführen, weil das ist derjenige, der gesagt hat, irgendwie, ja, wer nichts zu verheimlichen hat, der hat auch nichts zu befürchten, dieses Argument.
Der Klassiker.
Ja,
der
also Klassiker. Aber nochmal zur Vorrat. Aber
dieser Klassiker, darf ich mal kurz? Dieser Klassiker wird aber immer. Ja, ich bin noch da. Dieser Klassiker wird aber immer mehr wahr. Ja, Entschuldigung, meine Stimme ist noch mehr weg als normal. Ich bin eigentlich krank. Dieser Klassiker wird aber immer mehr wahr. Ne? Wer nichts zu verheimlichen hat, hat nichts zu befürchten. Früher war so, dass halt Diktatur war verdammt unkomfortabel. Auch wenn man nichts zu verheimlichen hatte, war das eine verdammt unkomfortable Staatsform. Mhm. Und wo wir jetzt hingehen, das wird so verdammt komfortabel sein. Das wird die meist vernünftige Diktatur immer, die es je mal gegeben hat. Es gibt nicht mehr dieses Wissen, wo wir alle waren und was wir alle getan haben, ist so präzise und so leicht automatisch zu verwerten, dass wir da auch wirklich nur die Leute was antun können, die auch wirklich gefährlich im Augen von Staat sind.
Ja, zum Beispiel die Leute, die sich krank schreiben lassen, aber in Wirklichkeit gar nicht krank sind, sondern dann mit ihrem Handy munter durch die Stadt spazieren, obwohl sie ja eigentlich krank sein müssten.
Ja, das ist der gleiche Argument wie vor eben. Das Ganze mit dem Krankengeld zahlen geht nur, wenn wir alle gleich Krankengeld zahlen müssen, wenn wir krank sind.
Kannst du nochmal dieses, wie heißt es, Gegenwirken bei euch, dieses Projekt?
Ja, das ist auch wichtig. Bei uns in Holland gibt es jetzt, die Polizei macht hier eine neue Strategie, die lösen keine Straftaten mehr, weil das können die eh nicht. Da sind die europaweit, glaube ich, ziemlich unten. Was sie hier machen, ist so die bekannte Kriminellen gegenwirken. Was das heißt, ist den ganzen Tag hinterherlaufen, jedes Mal stoppen, wenn das Auto vorbeikommt, weil wir haben eh alle so einen Computer im Auto und wir machen auch schon License Plate Recognition vom Polizeiauto aus, automatisiert. Das einfach blip macht, wenn das Auto vorne nicht in Ordnung ist. Also jedes Mal stoppen, jedes Mal alles kontrollieren, alle Papiere, bis die Leute dann auswandern oder verrückt werden oder wie auch immer. Und das heißt dann gegenwirken. Einfach es die Kriminellen, die so eh bekannt sind, so schwierig machen. Also nicht mit Richter, sondern Strafe, einfach weil wir sie nicht mögen.
Das macht die Brandenburg, in Brandenburg passiert das auch gerne mal mit Rechtsradikalen.
Ja,
das sind irgendwelche Polizisten, denen die ganze Zeit auf den Keks gehen
müssen. Ja, hier ist es aber sehr, 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 also definierte Policy. Mhm. Ist beschrieben, ist definiert, die sagen auch, wir machen das so, die Politik will das auch so haben, das ist einfach nichts Heimliches, was sie hier machen.
In Berlin lief das eher so am Rande gegen Linksextremisten früher, dass dort halt dann einfach permanent die Polizei in Wannenstärke dann vor dem Haus parkte.
Ja, bis jetzt geht's halt anders, weil jetzt sind die Datenbanken im Spiel. Ne?
Ja, darf ich nochmal kurz weiter? Was wichtig ist an diesem Gegenwirken, ist, dass es Strafe, ohne dass man einen Richter dafür belästigen muss. Und was daran wichtig ist, ist, wir haben in der Zukunft mit all diese Data Mining einen ganzen Haufen Daten, wovon wir mit so 90% Sicherheit sagen können, die gefallen uns oder die gefallen uns nicht. Wir wissen aber nicht, warum nicht. Wir haben keine Ahnung. Das Data Mining Algorithmus liefert das nicht dazu. Mhm. Nur wir wissen mit 95% Sicherheit, der ist nicht in Ordnung. So ein Mechanismus ist dann verdammt bequem. Und wenn dann auch noch die Leute, die es ausführen, nicht mal wissen, dass es aus welchem Grund die da diese Inspektion durchführen. Zum Beispiel Steuerinspektion. Wer inspektiert wird, wer alles vorzeigen muss, das kommt jetzt schon aus ziemlich viele Random-Zahlen. Wenn dein Einkommen mehr als 1,3 mal das, was normal ist in deine Klasse, dann wird die Chance, dass man inspektiert wird, in einem gewissen Jahr mit 0, irgendwas steigen. Wenn man nur diese Zahlen hoch und runter drehen kann, bei der ganzen Bevölkerung, oder bei Teile davon, dann kann man ziemlich genau kontrollieren, ohne dass man irgendwas, nur ein Beispiel, aber dann kann man ziemlich genaue Kontrolle machen, ohne dass irgendjemand nur nachweisen kann, dass er benachteiligt ist.
Also worum es dann halt, was dann passiert ist, automatisierte, willkürliche Verfolgung.
Gängelung.
Ja. Ja, nicht willkürlich, nach Data Mining, also ganz gezielt bestimmte Gruppen gegenwirken oder bestimmte Gruppen bevorteilen, geht ja auch.
womit wir dann schon in die Nähe von Minority Report dann wären, wo man halt die Leute, die statistisch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt vielleicht wieder straftätig werden, dass man die halt von vornherein bestraft, belästigt ihnen das Leben schwer.
Man muss aber nicht in die Zukunft, dieser Zukunft, wir können sagen, was in der Zukunft passiert, sondern einfach die Leute, wovon wir wissen, wenn wir die gegenwirken, dann geht der Gesellschaft in Richtung A. Und wenn wir eine andere Gruppe gegenwirken, dann geht die Gesellschaft in Richtung B und wir bevorzugen A, also machen wir.
Ja, und du bist ja dann auch ganz schnell da, wo dann irgendwelche Soziologen vielleicht mal mehr oder minder gerichtsfest belegen können, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, und darum bist du dann als Kind eines Vorbestraften ja ohnehin schon mal gefährdet, vielleicht selber irgendwann mal ein Verbrechen zu begehen. Ja. Also da wird das Netz auch immer feinmaschiger irgendwann.
Tja. Was tun dagegen? Ne?
Was tun dagegen? Das ist doch noch die Frage.
Ja.
Ich hab gerade, bevor wir das erörtern, weil wir müssen ja eh gleich wieder Nachrichten machen, ich habe noch einen Anrufer aus Kiel, wo Frauke auch herkam. Jetzt wird's interessant. Hallo Sven.
Hallo.
Hast du auch Bleistifte in den Wahlkabinen gesehen?
Ich habe auch Bleistifte gesehen und auch benutzt.
Aha.
Also ich habe auch gehört, das gibt so Dokumentechte. Aber kann ich nicht sagen, ob das tatsächlich war. Ich habe keine Radiergummi dabei.
Oh, schade. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, das hätte ich jetzt gerne gewusst. Ja. Na, vielleicht hören ja noch mehr Leute aus Kiel zu, die irgendwie gewählt haben.
Ja, vielleicht.
Bleistiftwähler.
Nee, aber das waren auf jeden Fall definitiv Bleistifte.
Okay.
Alles klar, Sven, vielen Dank.
Ja, ne, ich gucke okay. Alle.
Jo, tschüss.
Guten.
Ich weigere mich, das zu glauben. Die können doch nicht so doof sein, da Bleistifte hinzulegen.
Ja, aber wie sollen sie denn sonst die Kreuze nachher anders machen?
Früher gab es doch Tintenkiller. Chaos Radio 110 ist es, was ihr hört im Blue Moon auf Fritz. Fighting the War. Kämpfen für die Freiheit.
Fritz präsentiert Aproxic. So, fünfköpfige Band aus Norwegen mit höchst eigenwilligem Namen. Geht das? Fritz präsentiert Apoptik Ma Berserk. Samstag, 4. März. Ab 21 Uhr im Lindenpark Potsdam. Apoptik Ma Berserk live.
Mehr Infos fritz.de.
Und im Radio
Fritz vom RBB.
Eine nach halb zwölf.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Matthias Karkow.
Dem Irak droht nach Ansicht seines Präsidenten Talibani ein Bürgerkrieg. In einer Fernsehansprache appellierte er an seine Landsleute, friedlich zu bleiben. Im ganzen Land war es heute zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten gekommen. Der Bundesnachrichtendienst soll im Irak doch Angaben über militärische Ziele an US-Stellen weitergegeben haben. Wie Grünen-Vize-Fraktionschef Ströbele im RBB-Hörfunk erklärte, hat die Arbeit des parlamentarischen Kontrollgremiums entsprechende Hinweise erbracht. Die Bundesregierung hat die größte Steuererhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Kernpunkt ist die Anhebung der Mehrwertsteuer zu Beginn nächsten Jahres auf 19%. Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks im öffentlichen Dienst in den kommenden Tagen noch ausweiten. Das kündigte der Bundesvorsitzende Bsirske an. Die Beschäftigten wehren sich gegen die geplante Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Zum Sport. Werder Bremen hat in der Fußball-Champions League sein Achtelfinal-Hinspiel in letzter Minute gewonnen. Die Bremer schlugen sich am Abend auf eigenem Platz mit Juventus Turin 3:2. In dieser Nacht stark bewölkt, überwiegend trocken, zum Morgen im Norden etwas Schnee, die Temperaturen -5 bis -2 Grad. Morgen in der Uckermark und Prignitz leichter Schneefall, ansonsten wolkig und weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 0 und 2 Grad plus.
Verkehr.
A24 Schwerin Richtung Berliner Ring zwischen Pritzweig und Wittstock-Dosse, Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn und alle anderen Autobahnhindernisse sind inzwischen beseitigt. Wir wünschen gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. 3:50.
Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon.
Das war Rockmusik.
Genau, Feature Your Local Heroes.
Wer war das?
Das war Pumpernickel.
Pumpernickel.
PUMPANICKLE.de.
Ach, Nickle.
Pumpernickel.de.
Das klingt ja fast wie so eine Dancehall-Truppe.
Eine Truppe?
Die Pumpernickel Sound System.
Ja. Sowas in der Punkpernickel.
Punkpernickel. Nee, Pumpernickel.
Pumpa. Ja,
Sie, Pumpa. Haben sehr, Sie haben einen sehr einprägsamen Slogan. Hüpfen Sie Arsch.
Das gefällt dir, ne?
Ja. Woher wusstet ihr das?
Ja,
das
du, keine
wieder,
Ahnung.
Nächstes Mal wieder zu hören.
Nach 110 Sendungen. Also ich warte noch gar nicht.
Genau. Was stand auf dem Schild? No Jokes.
No genau. Jokes, genau.
Ja, nur nochmal, um die Werbung, den Werbeblock zu Ende zu machen. Pumpernickel nächstes Mal zu hören auf der Emergenza am 8. Mai im SU36.
Da gibt's was zu gewinnen, ne?
Falls da jemand hin möchte und... bisschen hüpfen möchte. Man kann da sehr schön hüpfen zu der Musik. Das wollte ich heute nicht vorhalten.
Genau. Ihr hört Chaos Radio 110 im Blue Moon auf Fritz. Fighting the War, den Krieg um die Freiheit kämpfen.
Genau.
Das ist unser Thema. Du hast eben, Frank, die These aufgestellt, dass im Grunde der Kampf der letzten 20 Jahre ja mehr oder minder vergebens war, weil es nicht gelungen ist zu verhindern, dass die Technologie, die gegen die Freiheit eingesetzt wird, tatsächlich auch eingesetzt wird.
Ich habe nicht gesagt, dass es vergebens war. Ich habe nur gesagt, dass wir verloren haben.
Okay.
Also ich bin ja da ganz anderer Meinung.
So, ich gehe dann.
Ich denke, natürlich sieht es nicht gut aus für uns auf dem Feld, aber ich bin trotzdem absolut davon überzeugt, dass am Ende die Freiheit einfach den Sieg davontragen wird. Allein schon aus ökonomischen Gründen wird man über kurz oder lang wieder dazu übergehen, so etwas wie das Recht auf Anonymität zum Beispiel zu gewährleisten, weil einfach eine offene, freiheitliche Gesellschaft einfach die produktivere Gesellschaft ist, die einfach, ich meine, nicht meine These ist auch, dass der kommunistische Block nicht deswegen zusammengebrochen ist, weil die Leute den Leuten nicht ermöglicht wurde, ihre Gier auszuleben, sondern weil einfach das System es nicht ermöglicht hat, den Leuten ihr Potenzial voll auszuschöpfen. So. Und in dem Moment, wo man Menschen verängstigt, verunsichert, führt das dazu, dass der Einzelne sein kreatives Potenzial einfach nicht auslebt. Und in der Summe, unterm Strich, führt es dann einfach zu einem gesellschaftlichen Niedergang. Das heißt, wenn es uns nicht gelingen wird, das in den Griff zu kriegen, dann wird es vielleicht andere Gesellschaften geben, andere Länder in Asien vielleicht. China wird vielleicht irgendwann zum Hort der Demokratie, weil sie dort feststellen, dass sie für ihre immer komplizierter werdende Gesellschaft dann auch Freiheit, Pluralität brauchen, dass sie halt eine stärkere Kontrolle der Regierenden brauchen, und hier bei uns entwickelt sich dann alles so zum Überwachungsstaat.
Aber ist denn nicht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir sozusagen eher auf so einem gemeinsamen, kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen China und Europa landen?
Nein, der Nächste. Also ich fand das jetzt ganz nett, zwei Thesen zu hören.
Also
noch einen Anrufer, der auch eine These hat. Wollen wir die mal hören?
Oh ja.
Oh ja. Das ist nämlich der Richie. Hallo Richie.
Hallo, grüß euch.
Wie ist deine These?
Erstmal vielen Dank für das, was ihr macht. Finde ich sehr wertvoll.
Gerne.
Meine These, also ich weiß nicht, wer das jetzt gerade aufgestellt hat, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Meine These ist aber einfach aus der eigenen Erfahrung heraus, dass es wirklich so ist, dass es einfach zu viele, ich habe nichts zu verbergen, Sage gibt. Und dass wenn wir als, ich sag mal hart, als Revolutionäre an unserer Handgehensweise nichts ändern, dann wird es auf ein Extrem hinauslaufen. Dann haben wir das wirklich vorerst mal verloren.
Und was sollten wir ändern, deiner Meinung nach?
Das ist die Frage. Ich glaube, man kann die Leute nicht über das Bewusstsein bewegen, denn nicht jeder hat dieses Bewusstsein und kriegen es auch nicht irgendwie. Das ist schwierig. Aber es gibt... Die Bevölkerung bewegt sich in eine gewisse Weise. Die Leute finden gewisse Sachen gut. Was fällt mir da jetzt ein? Podcasting kommt zum Beispiel ein Stück weit. Leute eben, was ist das dann gut und was vielleicht Mode ist, was man bewerben kann, was, wenn man über diese Schiene, das ist aber die Frage, wie bringt man die Informationsfreiheit, wie macht man die Informationsfreiheit hip?
Also, Ich glaube ja, dass es sowieso eher die Falschen treffen wird, auch die ganzen Maßnahmen. Ich bin nämlich auch deswegen optimistisch, weil die menschliche Fantasie, so dann Überwachungsmaßnahmen auch auszuweichen oder doch Dinge reinzuschmuggeln. Ich meine, man muss sich nur angucken, wie halt Sachen in Gefängnisse ein- und ausgeschleust werden. Selbst da gelingt es immer den Leuten mit viel Fantasie einfach also auch dieses System dort zu überwachen.
Auch das ist aber hoch organisiert, hoch strukturiert und hoch kontrolliert, und zwar von ganz wenigen Menschen innerhalb des Gefängnisses. Es ist ja nicht so, dass das ein anarchisches oder quasi anarchistisches Prinzip wäre, was dafür sorgt, dass Drogen in den Knast geschmuggelt werden, weit davon entfernt.
Nee, da stecken natürlich ökonomische Prinzipien.
Aber es ist eben auch kontrolliert, also die Verteilung wird auch kontrolliert, und wenn der Hauptschmuggler nicht will, dass du dein Dope kriegst, wenn du da sitzt, dann kriegst du das Dope auch nicht. Also von daher ist dagegen auch nicht zu kämpfen. Zumindest nicht von innerhalb des Systems.
Und diese Systeme, die gibt's ja nur, die müssen ja nur die Waffen sagen, schmuggeln, weil sie es anders nicht dürfen. Wir können ja quasi also auch erst Wege drum herum finden, wenn es uns schon verboten ist.
Also ich glaube, dass, so ein Kernpunkt ist halt, dass, wie Rob halt schon sagte, die Überwachungsgesellschaft wird halt höchst komfortabel sein. Wenn du tatsächlich nichts tust, was gegen die Regeln verstößt, wenn du halt irgendwie wirklich sklavisch nach den Regeln lebst.
Nee, das hilft dir ja nicht alleine. Du musst auch noch Glück haben, weil wenn du Pech hast, hast du eine Namensgleichheit zu irgendjemandem, oder du fällst einfach unglücklicherweise, gehörst du zu den 5 oder 10% Kollateralschäden, den Unschuldigen, die aber irgendwie wegen der unzureichenden Abgrenzung davon betroffen bist. Aber mag sein, du hast das Recht, dass die 90%, also dass es aus politischer Sicht immer noch als Erfolg gelten könnte, so 90% Richtige zu erwischen und 10% Unschuldige einzusperren. Allerdings haben wir da schon ein kleines Menschenrechtsproblem dann an der Stelle.
Also ich glaube, das mit den Menschenrechten ist ja auf dem Rückweg gerade. Also wir befinden uns ja gerade durchaus in einer Phase der Gegenaufklärung an dieser Stelle.
Ja, aber da bin ich auch optimistisch. Ich meine, die sind ja auch irgendwann erfunden worden. Die sind ja auch aus dem Nichts erstritten worden irgendwann. Und jetzt weiß man, dass es sowas gibt und dass das grundsätzlich eine gute Idee ist. Insofern denke ich selbst, also das ist vielleicht jetzt ein temporärer Gegentrend, aber in 10, 15 Jahren wird man plötzlich auf ganz neue revolutionäre Ideen kommen. Vielleicht kriegen die Amerikaner ja ein Datenschutzgesetz irgendwann, weil das Chaos so groß wird. Das wäre durchaus auch ein mögliches Szenario, dass die Scheiße irgendwann so sehr anfängt zu stinken, dass man sich dann doch wieder besinnt. Aber ich bin auch der Meinung, dass es erstmal noch eine Strecke geben wird, wo alles schlimmer werden wird.
Ja, das sagst du. Das wird erstmal alles schlimmer und dann wird es den Leuten halt irgendwann zu extrem.
Naja, das heißt also, wenn wir sozusagen darin übereinstimmen, dass es erstmal alles schlimmer wird, stellt sich ja die Frage, irgendwer knistert hier mit seinem...
Ja, das ist Pavel.
Pavel knistert.
Der macht, mich würde ja nochmal Peters Sicht der Dinge interessieren.
Also wenn gerade von Menschenrechten die Rede war, es gibt ja ein bemerkenswertes Problem, wenn diese Versuche unternommen werden, das, was Rob vorhin in Holland beschrieben hat, also quasi eine Automatisierung der Problemlösung, eine Automatisierung bei der Erfassung von Kriminalität, von Dingen, die jetzt die Gesellschaft irgendwie als bedrohlich empfinden soll. Mich erinnert das alles an, und es ist so eine etwas bizarre Form von Hoffnung, es gibt eine Tradition solcher Versuche, die bisher alle nicht zum Erfolg geführt haben. Ganz drastisch beschrieben und sehr früh beschrieben hat es Joseph Weizenbaum in seinem berühmten Buch Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Der hat eine Geschichte erzählt, wie ein Teil des Vietnamkriegs funktioniert hat, nämlich so, dass Aufklärungsflugzeuge über Vietnam Luftaufnahmen gemacht haben. Diese Luftaufnahmen sind übrigens nach Deutschland in ein Rechenzentrum dann gebracht worden und dort ausgewertet worden nach bestimmten Kriterien, und das ist jetzt schon eine interessante Frage, wie diese Kriterien ausgesehen haben können. Und diese Computer, in denen diese Fotos ausgewertet worden sind, die haben dann auf diesen Fotos umrandete Kästchen ausgespuckt, sozusagen sogenannte Killboxes, die dann wieder zurück auf die Flughäfen gegangen sind, die dann die Kampfjägerpiloten bekommen haben. Und für die Kampfjägerpiloten bedeutete jedes Kästchen auf so einer Karte, da darf auf alles geschossen werden, was sich bewegt. Also das war egal, ob das jetzt Zivilisten oder Soldaten sind, in diesen Kästchen durfte auf alles geschossen werden. Die interessante Frage bzw. das Problem liegt darin, dass Verantwortung in Maschinen delegiert wird. Weil wenn jetzt Zivilisten getötet werden in einem Krieg, da stellt sich die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, der Kampfjägerpilot sagt nichts, ich habe hier eine Karte gekriegt, I only followed orders. Derjenige, der die Fotos in den Computer reingeschoben hat, sagt, ich bin da nicht zuständig, die Maschine hat irgendwie darüber bestimmt. Also geht man zu den Programmierern, die Maschine programmiert haben, die sagen, ich habe hier nichts eingestellt, ich habe einen allgemeinen Algorithmus, keine Ahnung, wer da irgendwie was, das diffundiert. Ne? Das heißt, das Problem fängt damit an, dass man was eigentlich nur Menschen können, nämlich Verantwortung übernehmen, versucht auf eine Maschine zu delegieren. Funktioniert hat das Ganze nicht. Die Amerikaner haben den Vietnamkrieg mit dieser Methode auch nicht gewonnen. Das ist ein drastisches Beispiel.
Also Sie werden mit den Mitteln den Krieg gegen den Terror auch nicht gewinnen, mit Sicherheit nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht das Ziel, irgendwie den zu gewinnen, sondern ihn einfach nur am
Frank hat das mal sehr schön in seinem Weblog bezeichnet als das momentan anvisierte Feindbild, und das ist im Moment eben der Terrorist. Also das kann in 30 Jahren ist das dann vielleicht wieder der Kinderschänder oder der Rechtsradikale oder.
Der rechtsradikale Kinderschänder.
Der rechtsradikale Kinderschänder-Terrorist, genau.
Also ist das Fazit quasi jetzt, wir müssen zwar ohne jetzt aufzuhören, aber sehen Auges in eine Verschlimmerung hineinlaufen.
Also wir scheinen uns zumindest mal kurzfristig darauf einrichten zu müssen. Aber ich fand, was Peter gerade gesagt hat, fand ich sehr erhellend, weil letztendlich ist es ja die Frage, wie definiert eine Gesellschaft ihre Regeln? Ne? Also wir leben ja in einem Rechtsstaat, was ja eine gewisse Garantie ist, dass sozusagen dein Handeln nach Regeln bewertet wird, die dir vorher bekannt sind.
Ja, und vor allen Dingen für alle gleich.
Die für alle gleich sind. Das ist sozusagen eine Grundlage eines Rechtsstaats. Das
Menschenrecht auch außerdem.
Genau. So, also das heißt,
und dass du es aber immer mit Menschen zu tun hast, die sozusagen über diese Regeln befinden. Ne?
Genau.
Oder sich darüber verständigen.
Und was wir jetzt ja gerade sehen, offensichtlich ist, dass diese Regeln in starren Maschinencode gegossen werden können. Mhm. Also wir sind an der Schwelle dessen, dass die Technologie soweit ist, dass wir diese Regeln in starren Maschinencode gießen können. Es fängt an mit, du fährst irgendwie bei Rot über die Ampel und kriegst, ohne dass da auch nur einer drauf guckt, dein Ticket ausgedruckt. Das geht weiter mit irgendwie in Holland, wird mit irgendwie, soweit ich weiß, mit Geschwindigkeitsübertretungen gemacht und wird halt immer weiter, alles was erfassbar ist und automatisiert auswertbar ist, wird halt automatisiert ausgewertet, so. Und
der Maschine ist egal, ob du gerade eine Schwangere in deinem Wagen hattest.
Präzise.
Genau. Ja, klar, an dieser Geschichte aus dem Vietnamkrieg wird auch ganz deutlich, woher das alles kommt. Das kommt vom Militär. Beim Militär gibt es natürlich ein Interesse, bestimmte menschliche Eigenschaften auszuschalten, weil die das, was Militärs wollen, stören, zum Beispiel Skrupel, zum Beispiel jemanden, der sich überlegt,
Zweifel,
also soll ich jetzt auf Zivilisten schießen oder nicht, das stört. Das stört einfach sozusagen den Ablauf von einer Befehlskette, und wenn man das an eine Maschine delegieren kann, kann man diese Befehlskette, diese Feuerleitung, wie das beim Militär heißt, optimieren. Damit kann man lästige Skrupel ausschalten und so weiter und so fort. Und diese Tradition ist in dieser ganzen Überwachungstechnik drin. Das ist die Wurzel sozusagen. Und wenn man das sieht, dann wird auch so der Kern des Problems sozusagen deutlich. Ne? Also, dass Menschen versuchen, Probleme, die eigentlich nur Menschen lösen können, mit Hilfe von Maschinen zu lösen. Das kann nicht funktionieren, oder das kann nur auf eine ganz bizarre Art schief gehen.
Das heißt aber, dass wir sozusagen eigentlich ist auf der politischen Ebene eine Aufgabe, die Diskussion anzustoßen, in welchen Bereichen kann man solche Dinge tolerieren, sagen wir bei Rot über die Ampel fahren, das würde ich jetzt gerade noch so einsehen, da kann man hinterher immer noch diskutieren, ich hatte gerade eine schwangere Frau im Auto, Und in welchen Bereichen, also wo sind die Grenzen? Also wo ist es mein Bürgerrecht, dass ich Entscheidungen über mich nicht von Maschinen gefällt werden? Also wo ist es mein Bürgerrecht, nicht wie ein Ding behandelt zu werden, um mal mit John Brunner zu sprechen, der sehr schön sagte, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man Menschen wie Dinge behandelt. Mhm. Und
Artikel 1.
Ja, so. Und das tatsächlich, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, also der mir jetzt gerade auch erstmal so klar wird in der Formulierung.
Also bei dem, ich komme mal zu dem Ding, was kann man tun, was soll man tun? Ich meine, es gibt eine politische Dimension und eine technische Dimension. Politisch, denke ich, ist es ganz wichtig, einfach jetzt ganz klar Gegenpositionen, Gegenforderungen aufzustellen und dafür zu werben und Politiker Freunde davon zu überzeugen, wie zum Beispiel das Recht auf anonymes Telefonieren erkämpfen. Da gibt es durchaus auch Initiativen, die laufen, die das zum Ziel haben, dass, weil einfach die Bewegungsdaten sind da von den Telefonen, die werden erfasst. Das lässt sich technisch einfach nun mal nicht verhindern und früher oder später wird auch da eine massive Auswertung kommen. Das heißt, dort ist als Gegenmaßnahme einfach, dass das Endgerät, dass das Telefon einfach anonym, dass ich meinen Namen nicht angeben muss, wenn ich mir einen Handyvertrag hole, einen Prepaid-Vertrag beispielsweise.
Das brauchst du auch gar nicht. Du bist ganz leicht aus diesen Datenbanken wieder rauszuholen, wer du bist.
Auf welche
Weise? Du brauchst da gar nicht zu identifizieren. Dein Call-Pattern kannst du mit jedem alten Telefon, die du mal hattest, oder aus jeder andere aus jeder andere Graph, die wir aus der ganzen Bevölkerung haben, fällt deine Identität als erstes raus.
Ja, dann.
Auf welche Weise? Also.
Auf welche Weise? Du bist immer mit den gleichen Leuten unterwegs.
Mhm.
Du rufst die gleiche Telefonnummer an, du rufst zum Beispiel nach zu Hause an.
Mhm.
Du rufst Leute an, die nicht auf dem gleichen Zeitpunkt von Telefon umgeschaltet sind, die nicht zum gleichen Zeitpunkt zu diesem anonymen Handy hingegangen sind. Also das ist die erste Schlag, die man macht, wenn man zum Beispiel heute zur Tage, das ist keine Zukunftsmusik, wenn man heute die ganze Callbestände von einer kriminellen Vereinigung auswertet. Das Erste, was man macht, ist erstmal de-anonymisieren. Alle, die mal ein Telefon gewechselt haben, das fällt in der ersten Runde raus.
Ja.
Tut mir leid, aber.
Mhm. Ja, ich finde, es ist trotzdem eine wertvolle Gegenposition.
Warum ist es wertvoll, wenn es in der ersten Runde rausfällt?
Einmal der Workload-Faktor ist, ich sag mal, mag sein, dass das funktioniert oder dass man diesen Aufwand treibt. Also vollautomatisch wird es auch nicht funktionieren. Für eine kleinere Gruppe kann man es tun, aber wenn jetzt man 20 oder 30 Millionen Leute hat, ist es auf jeden Fall erschwert es die ganze Geschichte. Ich gebe dir recht, dann müsste man tatsächlich einfach die anonyme GSM, das anonyme den anonymen Mobilfunk. Wobei da gibt es ja dann auch wieder den nächsten Ansatz sicherlich Möglichkeiten, einfach komplett auf IP-Telefonie zu gehen. Und da gibt es dann durchaus, wenn das nicht von der Industrie verhindert wird, weil es nicht in die Businessmodelle passt, gäbe es durchaus Möglichkeiten, bereits vom Endgerät aus einfach anonyme Kommunikation.
Ja, aber das ist ja alles Flickwerk. Das ist ja alles, was für das ist ja nichts für meine Eltern. Und meine Eltern betrifft es ja genauso.
Also wir sind halt jetzt gerade in dem Bereich technische Lösungen. Also sind wir in der Lage, technische Lösungen zu bauen, die uns zumindest über, ich sag's mal, die dunklen Jahre tatsächlich den Handlungsspielraum erhalten. Also die Möglichkeit zu handeln, ohne dass wir halt in den ewigen Listen landen, die es halt irgendwann unmöglich machen, tatsächlich effektiv zu handeln. Und es ist schon so, dass es zumindest in begrenzten Umfang Möglichkeiten gibt für Anonymizer und so weiter und so fort. Aber was es bedeutet ist, dass wir in einem sehr großen Umfang politischen Aktivisten dieses technische Wissen zur Verfügung stellen müssen.
Richtig.
Also dass halt der ein sehr wichtiger Punkt ist, den Leuten, die einfach keine Ahnung davon haben, aber die Ideen haben, wie man diese Gesellschaft zum Positiven verändern kann und die halt einfach in diese ganzen Probleme reinlaufen, denen halt dieses Wissen und diese Technologien zur Verfügung stellt und die halt auch für deine Eltern benutzbar macht.
Und da bist du eben an dem Knackpunkt, weil die meisten Menschen dann tatsächlich über das Stadium des einfachen Users gar nicht hinauskommen, auch gar nicht hinauskommen wollen, weil die eben vielleicht viel mehr damit beschäftigt sind, sich Gedanken darüber zu machen, wie man diese Gesellschaft positiv beeinflussen kann.
Ja. Weil sie bequem sind.
Nee, weil sie einfach, ist vielleicht nicht ihr Talent und sie haben vielleicht einfach eine andere Vorstellung davon, womit sie ihre Lebenszeit verbringen, was auch vollkommen legitim ist. Nur ist es halt so, dass die Notwendigkeit, sich mit diesen technischen Details zu beschäftigen, nimmt halt zu. Das heißt also, was passiert ist, selbst wenn man sich jetzt dagegen wehrt, wird die intellektuelle Bandbreite von Aktivisten zum Teil dadurch konsumiert, dass sie halt sich gegen diese allumfassende Erfassung irgendwie sich da rausmogeln müssen. So, also der Aufwand, also ich kenne halt Leute, die halt irgendwie in, sagen wir mal so, Umweltaktivistengruppen unterwegs sind und die sagen halt so, also der Aufwand, den die treiben müssen, um eine Aktion durchzuführen und halt durch die Maschen zu schnüpfen, ist jetzt schon signifikant höher geworden als vor 5 oder 6 Jahren.
Mhm. Also da einfach, geht Energie verloren.
Da geht eine Menge Energie verloren, genau. So, und
was das, wahrscheinlich auch die Strategie ist, ne? haltet sie hin.
Natürlich.
Also irgendwann werden sie müde.
Genau. Das heißt also, technische Lösungen zu schaffen, die sozusagen das durch die Maschenstüpfen wieder bequem machen, ist, denke ich mal, ein Kernbereich unserer Aufgabe. So.
Gut, aber das Kämpfen Mühe macht, das werden wir nicht ganz verhindern können. Also wir können irgendwie den bequemen Kampf werden wir sicherlich nicht organisieren können. Aber
vielleicht wenigstens die bequeme Kommunikation, um sich zum Kampf zu verabreden.
Ja, gut, das...
Also, Was wir halt klar sehen, ist, wir brauchen halt auf jeden Fall technische Lösungen. So, da führt kein Weg drum rum. Wie die genau aussehen, können wir noch nicht sagen. Anonymizer ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt, wie Rob ganz richtig sagte. Wenn man in den Fokus von irgend so einem Interesse gerät, ist das Erste, was passiert, ist halt die Anonymisierung. Das ist halt das erste Ziel, rauskriegen, wer ist wer, weil dann kann man die Datenbank anschmeißen, gucken, kennen wir den. So, und das müssen halt nicht nur die staatlichen Datenbanken sein. Das ist genauso bei Firmen, genau dasselbe Spiel. Das andere, worüber ich aber gerne noch sprechen möchte, ist, wir müssen es schaffen, diese Kultur zu kippen. Wir müssen es schaffen, dass Big Brother nicht cool ist. So, wir müssen dahin kommen, dass diese Leute halt einfach mal blöde, böse Spanner sind. Mhm. Und nicht Leute, die halt irgendwie cool sind, weil sie Macht haben.
Nein, und natürlich Leute, die einfach vielleicht mit guten Vorsätzen, aber einfach dabei sind, unsere Gesellschaft zu ruinieren. So, dass sie, einfach als Gutmeinende, die meinen, irgendeine Ordnung und Sicherheit herzustellen und dabei faktisch das Gegenteil letztendlich erreichen.
Ja, aber wie machst du denn der Masse klar? Das ist doch das Problem. Das Problem ist doch, dass die Masse begreifen muss, oder zumindest der Teil der Masse, der die Deutungshoheit für sich reklamiert, dass diese Leute begreifen müssen, dass da was schief läuft. Und das begreifen sie ja nicht. Guck dir die Folterdebatte an, die wir vor einigen Monaten hatten. Das war das Absurdeste, was mir je in meinem Leben untergekommen ist in diesem Land. Und es gab Menschen, ganz normale Menschen, denen ich sogar einen hohen Grad an Intelligenz zubillige, die sich auf diese Diskussion eingelassen haben und dann mit völlig absurden Beispielen, naja, angenommen, wir würden einen Terroristen fassen, der wüsste, wo die Atombombe versteckt ist, und wenn wir ihn nicht foltern, damit er das bekannt gibt, dann müssen 10.000 Menschen sterben. Wer sowas diskutiert, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank
und ist diskutiert worden. Oder er guckt so wie 24.
Ja, wie auch immer. Aber wer sowas diskutiert, der spinnt. Ja, und anstatt solchen Leuten zu sagen, hör mal, du spinnst, red mal keinen Scheiß, solch einen Fall gibt es einfach nicht. Ja, stattdessen wird es diskutiert. Also wie kriegst du das?
Bruce Schneier hat einen sehr schönen Begriff für Secure. Ja? Bruce Schneier, so einer der bekannten Krypto-Gurus. Und zwar nennt er Security Against Movie Plots.
Mhm, genau.
So, das ist halt genau das.
Sicherheit nach Spielfilm
handeln. Gegen Spielfilm-Szenarien, ja. Genau.
Und solange wir das noch nicht mal auf die Reihe kriegen, müssen wir, glaube ich, noch viel früher anfangen.
Naja, bloß der. Also
ich lass gerade mal sagen, wie die Sendung heißt. Entschuldigung.
Die Sendung?
Der Sender. Die Sendung kommt gleich. Pass auf, die Sendung ist also hier. Chaos Radio 110 in der Sendung.
Blue Moon.
guten Abend, Fighting the War. Den
machst du das alles live?
Ich mach das live. Ich bin eine wandelnde Jingle-Maschine.
Also darf ich auch mal drücken?
Eine, ich habe eine.
Jingle dir den Podcast.
Eine jetzt. Maßnahme. Fighting the War. Wenn man an der Kasse, was gelegentlich vorkommt, nach der Post, nach seiner Postleitzahl gefragt wird, so geil, darf ich Ihre Postleitzahl erfahren? Nein. Dürfen Sie nicht.
Nein, ich nehme immer die Postfach-Postleitzahl vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hier in Potsdam.
Es ist immer verblüffend, denn der Gesichtsausdruck, aber mittlerweile scheinen die das auch zunehmend gewöhnt zu sein. Mhm. Also der Prozentsatz an Leuten, die einfach nicht bereit sind, Informationen preiszugeben, weil sie sonst vor allen Dingen gespammt oder von Leuten angerufen oder sonst wie belästigt werden, nimmt auch einfach zu.
Also was ich halt sagen will, ist, dieser Kulturwandel, der fängt halt mit vielen kleinen Handlungen an. So. Mhm. Und also ein Beispiel ganz positiv. Ich musste mir nämlich eine Prepaid-Karte holen und hatte irgendwie keine Zeit, auf den Flohmarkt zu gehen. Also habe ich ganz normal in den nächstgelegenen Makromarkt gegangen. Und irgendwie sagt einmal Prepaid mit irgendwie billigem Telefon dazu, war halt irgendwie wirklich extrem billig. Und hatte mich jetzt schon darauf vorbereitet, erstmal die nächsten 10 Minuten damit zuzubringen, irgendwie diesen ganzen, ich will Werbung haben, Paragraphen aus dem Vertrag zu streichen. Und bekommen die den Vertrag ausgedrückt, da waren die schon alle durchgestrichen. Alle, jeder Einzelne. Der Vertrag war in der Datenschutz-Optimal-Konfiguration, kam der aus diesem System heraus.
Pre-washed.
Sozusagen schon pre-washed, ja. Und ich guck den Verkäufer erstaunt an, das ist aber schön, sage ich. Irgendwie muss ich mich nicht für diesen ganzen Scheiß kümmern, sagt er ja. Wissen Sie, wir haben so viele Leute, die sich darüber aufregen. Wir machen das jetzt einfach immer so.
Ja, klar.
Und sonst kommen die Leute irgendwie Monate später zu uns und sagen uns, ja, und wieso kriegt denn ihr diesen ganzen Werbemüll und diesen ganzen Scheiß? Deswegen sagt er, machen wir das jetzt einfach immer aus und drucken das immer aus. Das hat die Marktleitung so beschlossen.
Aber du bist immer noch verpflichtet, Name und Adresse zu hinterlegen.
Ja, das ist halt gesetzlicher
Ding. Gesetz. Aber es gibt einfach
Hörer dabei eigentlich.
Richie, bist du noch da?
Ich bin noch da und zwar, wir sitzen hier in der Runde und der James, der winkt mir gerade ganz fest und der möchte, glaube ich, auch noch was sagen. Darf ich euch den weiterreichen noch?
Ja, mach mal.
Okay, kurz noch einen
Blick. Mal, wie weit ist denn der weg?
James!
Ja, wir haben eine Verzögerung in der Leitung. Hi. Wir hören im Wohnzimmer, wir sind so eine Gruppe und waren da auch gerade am Diskutieren an eurem Thema dran.
Aha.
Und wir sind jetzt gerade zu dem Punkt gekommen, ob das überhaupt Sinn macht, da eine große Revolte zu machen. Und sind eigentlich dadurch drauf gekommen, dass ihr eben gesagt habt, ihr habt euren Krieg verloren. Ja? Und der Richie, der vorhin drinne war, der hat eine Umfrage gemacht, nur so als Beispiel, zu dem RFID-Chip, ob die Leute da was dagegen hätten. Ja? Und es waren etwa 70% der Leute, die so nach dem Motto, mir ist doch egal, gesagt haben. Ja, lass doch mal machen und stört uns überhaupt nicht. Und dadurch sind wir eigentlich drauf gekommen, was ihr vorhin auch angesprochen habt, so ganz kurz, aber nur gestreift, die Masse zu bewegen, ist das überhaupt möglich?
Ja.
Und wir sind der Meinung, also einfach jetzt aus der Erfahrung, aus der Beobachtung dieser Gesellschaft, die sich ja zusammensetzt aus Fun-Leuten, Ignoranten, Mitläufern und ich bin reich und mir kann sowieso keiner was und so weiter. Das ist hier so typisch die Einstellung in Deutschland. Sind wir zu dem Schluss gekommen, dass man die Masse nicht mehr bewegen kann, weil die Masse bestimmte Dinge auch gar nicht mehr versteht.
Eben, darum also kann man sie ja eigentlich so gut bewegen.
Also einer sprachlichen Auffassungsgabe, gar nicht Intelligenz, da mag vielleicht einer dabei sein, der einen ganz geringen Wortschatz hat, aber der wunderschöne Bilder malen kann. Der kann sich auf diese Weise kommunikativ bewegen, aber er ist einfach nicht in der Lage, sprachlich die Dinge korrekt wahrzunehmen.
James, ich glaube, das Problem, was du meinst, ist eher, dass die Masse stets unvernünftig sein wird. Aber zu bewegen ist sie doch.
Nein.
Also genau mit hinreichend finanzieller Ausstattung bin ich doch in der Lage, jede beliebige Masse in jede beliebige Richtung zu bewegen.
Ja.
Ich bin nur nicht in der Lage, sie zu einem vernünftig handelnden, ich sage mal, Einzelwesen oder im Grunde zu einem Souverän zu machen.
Man muss dazu vielleicht noch eines sagen, auch Dummheit ist in der Demokratie ein Recht.
Mhm. Ja, genau. Und das scheint mir, dass das viele eben wahrnehmen, wenn man das mal so ausdrücken will. Ja? Aber nochmal zu dem Punkt. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass ich der Meinung bin, dass diese Leute in Wirklichkeit nicht dumm sind. im Sinn von Intellekt.
Die tun also so.
Meine Beispiel, diese War A und Hey Mann und Cool Man, der nicht viel mehr Worte so zusammenbringt. Zu Hause aber die schönsten Bilder malt. Ich finde, das ist ein hoher Intellekt. Er hat einfach nur die Sprache verloren.
Und, okay, und was ist denn
das, das Problem ist bei uns, die Masse zu bewegen, das geht eben über Werbung, über Information, also über Sprache. Und nicht über Bilder, wie dieser eine das vielleicht verstehen würde. Ja? Und das ist für mich das Ding, wenn man sich mit solchen Leuten, die eine scheinbar geringe Bildung haben, unterhält, findet man bei jedem so ein kleines Goldstück, wo man sagen kann, Mensch, das ist eigentlich ein Mensch, der ist was wert. Der hat einen Intellekt. Er ist nur nicht in der Lage, solche Worte, wie ich sie jetzt spreche oder wie ihr sie diskutiert, aufzufassen und zu verstehen. Der hört eure Sendung vielleicht eine Minute, dann schaltet er ab, weil er es einfach nicht mehr kapiert.
Ja, also ich.
Darf ich mal interrumpieren?
Ja.
So reden von die Masse ist immer so ein bisschen schwierig. Diese Debatte und diese Kritik, die du an die Masse hast, ist eigentlich von alle Zeiten. Mhm. So definiert, wie du es definiert, hat die Masse noch nie was verstanden. Mhm. Die Welt ist auch noch nie von der Masse geändert. Die Welt ist immer geändert von so 1-3%. Mhm. Das ist auch nicht schlimm. Nur diese 1-3% hat es wohl mal gebraucht, sich in diese restliche 97% zu verstecken. Mhm. Und wenn diese 3% einfach aus dem Data Mining rausfallen, und das ist wohl neu und das hat wohl kein Präzedenz, dann haben wir ein Problem. Also diese, es ist interessant zu reden von Masse, zu reden von wie bewegen wir die Masse, aber das gab es immer schon.
Also der Punkt ist letzten Endes, wenn du dir anguckst, wer tatsächlich die Handelnden in einer Gesellschaft sind, also die tatsächlich ihr Recht auf Handlung wahrnehmen, worum es halt gehen muss für uns, ist diesen Leuten die Handlungsfreiheit zu erhalten. Das ist, denke ich mal, der Kern dabei. Und ob jetzt irgendwie dazugehört, irgendwie den Bild-Zeitungslesern zu vermitteln, dass irgendwie Sicherheit vielleicht nicht irgendwie das alleinige Glückseligmachende ist, ist dann sozusagen nur ein technischer Detail dabei. Worum es halt geht, ist die Handlungsfähigkeit und die Veränderungsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass wir diese Gesellschaft überhaupt noch verändern können. Weil wenn die Regeln und die Gesetze und die kleinen Verordnungen und die kleinen Verstöße halt alle mal in Computercode gegossen sind, dann wird es halt furchtbar anstrengend.
Aber es gibt, um auch mal wieder hier was Positives reinzubringen, es ist ja nicht nur so, dass die ganze neue Technologie nur zur Überwachung genutzt werden kann, sondern sie kann natürlich auch, also sie bietet ganz neue Möglichkeiten für Terroristen, aber auch ganz neue Möglichkeiten für uns alle, uns zu verständigen, auszutauschen, miteinander zu kommunizieren. Also Beispiel Blogs oder Podcasting, wo jeder einfach mal seine Meinung auch zu irgendwelchen Dingen raustun kann und auch die direkte Meinung anderer dort erfahren oder nachlesen kann in einer ganz auf eine ganz andere Art. Und das gerade das Blog-Phänomen hat sich doch als durchaus mächtig gezeigt, wo sich auch die Blogs durchaus Kontrolle und Zensur entzogen haben, wo man sich auch also international durchaus ausweichen kann. Ich gebe zu, auch diese Freiräume sind natürlich in Gefahr, aber im Moment scheint es doch so zu sein, dass die neuen Medien und die neue Vernetzung doch immer noch ein Stückchen schneller laufen bisher als die Unterdrückung.
Naja, also der Nachteil an Blogs ist, auch die landen halt im ewigen Archiv. Das heißt also, auch die landen in der ewigen Liste. Und was Peter vorhin sagte, so das Recht irgendwie auf Vergessen und Vergebung gibt es im Internet de facto nicht. So, das existiert eigentlich nicht. Es gibt keine technische Lösung für das Vergessen.
Dann EMP.
Ein bisschen drastisch,
aber
ja. Und deswegen haben diese Blogs natürlich auch, wie gesagt, diese Kehrseite, dass man halt sich schon genau überlegen muss, was man da reintut. So. Mhm. Und jeder geht damit irgendwie anders um und viele Leute bloggen auch tatsächlich anonym aus genau diesem Grund.
Mhm.
Was auch sehr wichtig ist, dass sie das tun können. Aber zeigt halt eben auch, dass dass eben nur durch die Anonymität halt Dinge möglich sind. Und wenn diese Anonymität halt zum Beispiel durch diese Vorratsdatenspeicherung halt extrem leicht ausgehebelt werden kann, weil du halt einfach mal direkt gucken kannst, von welcher IP-Adresse wurde denn dieses Blog modifiziert, und zwar irgendwie noch 6 Monate zurück oder noch länger, dann wird die Freiheit halt auch wieder eingeschränkt. So.
James,
ja.
Ich würde gerne mal Danke sagen und die nächsten Anrufer noch so rannehmen.
Okay, klar.
Alles klar, danke für eure Anrufe.
Ja, danke.
Tschüss. Und da war nämlich noch Tim.
Sag mal, Peter, hattest du nicht auch noch so einen Fall vorhin angesprochen mit der ewigen Liste? Der Radikalfall?
Ach ja, genau. Naja, es gibt sehr viele Beispiele. Also es gab ein Beispiel aus den Staaten, wo jemand, der in der Zwischenzeit ins Berufsleben gekommen war, aus seiner Studentenzeit, die noch nicht zu lange zurückliegt, erzählt hat, in der er gern und freigebig Petitionen unterschrieben hat für Dinge, von denen er durchaus überzeugt war oder gegen die er war, bis er festgestellt hat, dass diese Petitionen sozusagen auf jetzt und ewig die elektronisch stattgefunden haben, irgendwo im Internet archiviert sind und mit Automaten wie der Wayback Machine jederzeit wieder rausgeholt werden können. In der Zwischenzeit hat er große Sorge, dass ein Arbeitgeber oder ein zukünftiger Arbeitgeber irgendwann mal eine kleine Recherche im Netz machen könnte und auf Dinge stößt, die für ihn schon in seiner Vergangenheit liegen. Er sieht sich selber schon als jemanden, der Erfahrungen gemacht hat, gelernt hat, woanders ist und ist in der Zwischenzeit, wie soll man sagen, ein unpolitischerer Mensch geworden aus Vorsicht. Er ist vorsichtig geworden, weil er gesehen hat, dass politische Äußerungen, die ja auch immer so Momentaufnahmen einer bestimmten Lebensphase sind, im Internet durch diese Totalspeicherung sozusagen auf ewig, also jetzt vorerst mal auf ewig festgehalten werden. Ein anderes Beispiel war jemand hier aus Deutschland, der in den 80er Jahren da gab es die Zeitschrift Radikal, also noch in Papierform, die gab es dann nachher noch lange in elektronischer Form, die, weil sie tatsächlich also sozusagen ihren Titel auch eingelöst hat, zum Teil inhaltlich versucht hat, das Risiko, dass jede Ausgabe beschlagnahmt wird, etwas zu streuen, indem das im Impressum nicht eine Person als VSDB stattgefunden hat, sondern dass eine größere Gruppe von Leuten war. Und aus dieser Gruppe haben sich dann wurden dann aber unglücklicherweise ein paar Leute herausgepickt, die dann also sozusagen stellvertretend denen der Prozess gemacht werden sollte. Und das war zu einer Zeit, damals waren die Grünen noch jung und frisch und neu gegründet, dass die Grünen einen der Leute, die da angeklagt worden sind, als Mitherausgeber der Zeitschrift Radikal, auf sehr elegante Art und Weise in Schutz genommen haben, indem sie ihn nämlich nominiert haben als ihren Kandidaten fürs Europaparlament. Er ist dann auch tatsächlich nach Straßburg gegangen und hatte als Parlamentarier Immunität, der Prozess konnte nicht stattfinden. Und 4 Jahre später, nachdem dieses Mandat abgelaufen war, hatten sich die Zeitläufe auch so geändert, dass es sozusagen gar nicht mehr, der Prozess hat nicht stattgefunden. Ne? Also das war eine Lösung. Was heute immer noch passiert ist, wenn dieser Mann, der in der Zwischenzeit als Gentechnikkritiker Kongresse auf der ganzen Welt besucht, im Auftrag von Stiftungen, die an diesem Thema auf kritische Art und Weise interessiert sind, passiert es ihm immer wieder, dass seine Kontrahenten, seine Widersacher, die Leute sozusagen auf der anderen Seite ausgezeichnet informiert sind sofort über seine Vergangenheit, weil das alles im Internet dokumentiert ist und nicht verschwinden wird. Was dadurch in Gefahr gerät, ist so ein Gedanke wie zum Beispiel Resozialisierung. Ne?
Dein Rating hängt dir heute mal an. Ne?
Also bei mir, muss ich sagen, hat das Ganze dann die ganze politische Entwicklung einen gegenteiligen Effekt gehabt. Ich habe mich früher eher auch bedeckt gehalten, so in der, also gerade was Petitionen unterzeichnen angeht oder mich politisch zu exponieren, weil ich tatsächlich auch doch durchaus eine vielleicht eher unbegründete Befürchtung hatte, aber die war schon da. Wer weiß, wer mir da irgendwann einen Strick draus dreht. Also ich gehörte dann eher zu den etwas übervorsichtigen Leuten. Allerdings ist meine Empörung über viele Dinge jetzt so groß geworden, dass mir das jetzt einfach schlichtweg egal ist, dass ich sage, ich muss mich da äußern, ich werde mich da äußern und ich stehe einfach dazu. Also ich kann nicht anders. So, das heißt, ich hoffe natürlich, dass es auch mehr Leute gibt, denen es so geht, dass ab einem bestimmten Punkt einfach man sagt, man erträgt es nicht und die Konsequenzen sind mir jetzt egal, aber ich muss und werde was dagegen tun.
Ja, das bedingt in unserer Welt allerdings eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, ne?
Naja, oder zumindest den Willen, irgendwie nicht zwingend in Institutionen arbeiten zu wollen, die irgendwie, sagen wir mal, solchen Kriterien halt irgendwie Vorschub leisten.
Du kannst es ja nicht wissen, ob du es tust.
Ja, also, klar.
Ne, letztendlich sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Horte der Demokratie, die vierte Macht im Staate. Ich bin nicht in der Lage, meine Kritik an ihnen offen so zu formulieren, wie ich sie eigentlich formulieren wollen würde. Von daher, also da funktioniert es schon wieder nicht mehr.
Gibt es einen Zettel, dann lese ich das vor?
Also solange es noch Chaos Radio gibt, ist es auf jeden Fall ein gutes Zeichen, was wir hier schon teilweise abgelassen haben in einzelnen Runden. Das war jetzt nicht immer staatskonform.
Ja gut, ich meine, Meinungsfreiheit schadet so einem Staat ja in der Regel halt auch nicht so. Also ich meine, das ist halt, also die Abwesenheit von Meinungsfreiheit schadet so einem Staat halt irgendwie wesentlich mehr als irgendwie Meinungsfreiheit an sich. Das ist sicherlich auch eine Sache, die meisten Politiker nicht bestreiten werden, außer wenn gerade über sie vom Leder gezogen wird, aber es sind dann meistens nur temporäre Erscheinungen. Aber der tatsächlich Meinungsfreiheit bzw. das Benutzen der Meinungsfreiheit ist ja nur ein Aspekt von tatsächlich Widerstand gegen halt eine Gesellschaft, in der man halt nicht mehr tun und lassen kann, was man möchte. So. Und wie gesagt, diese Freiwilligkeit, diese Teilnahme an sei es irgendwelche beschissenen Rabatt- und Bonusprogramme, die halt, also ich meine, nehmen wir mal Kaufhof, ja? Ich meine, ich gehe da nicht mehr hin, so, weil ich es nicht mehr hören kann. Haben die eine Galeria Kaufhof?
Habe ich mich neulich im Karstadt mit einer Verkäuferin drüber unterhalten und habe auch gesagt, sagen Sie mal, geht Ihnen das nicht unfassbar auf die Nerven, jeden Blödmann zu fragen, ob er irgendwie so eine Rabattkarte hat? Ja, aber was will ich machen? Wenn ich nicht frage, fliege ich raus.
Ja, ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe da genau nicht mehr hin, ich boykottiere die, weil ich diesen Unsinn, diese Datenerfassung, ich habe mich da schon mehrere Mal drüber aufgeregt irgendwie, dass die mir dann auch noch diese Anträge andrehen wollen und wollen sie denn nicht, ja? Und ich gehe da schlicht nicht mehr hin, ich boykottiere Unternehmen offensiv, die halt solche Datenerfassung betreiben und ich finde das irgendwie auch mal,
da kann man auch willst du denn dann noch einkaufen gehen?
Es gibt genug.
Ja, dann gehst du nur noch zu Lidl, die beuten ihre Leute aus. Also das sind
es gibt immer noch Alternativen.
Was du machen kannst natürlich mit der Karte, ich glaube, du kriegst, wenn du sie dir ausstellen lässt, kriegst du einmalig, glaube ich, 5% an dem Tag für diesen entsprechenden Einkauf. Das war, was ich einmal gemacht hatte, halt.
Sprich mal ins Mikrofon, bitte.
Achso, ja, einen 5% auf das Laptop meiner Frau und dann die Karte halt gleich zerschnitten und weggeworfen.
Es gab doch mal früher so ein experimentelles Verfahren, wo man dort, wo der Magnetstreifen ist, ein Stück Sandpapier aufkleben konnte.
Es ist wirklich frappierend, wir müssen wirklich zurückgehen irgendwie in die Mitte der 80er und gucken, was haben sich die Leute damals ausgedacht, als irgendwie all die ganzen Dinge, die wir heute haben, noch so eine utopische Dystopie im Horizont waren. Ne? Also da müssen wir einfach nochmal zurück in die Archive krauchen.
Nochmal einen Kopf aufmachen und nochmal,
so, weil irgendwie, meine, viele von den Gedanken, die uns heute sozusagen bewegen, wurden damals halt schon gedacht. Nur damals war es halt ein, was wäre, wenn. Und heute ist es irgendwie nicht mehr wenn, sondern wann.
Mhm. So. Ja, gut, aber Ich meine, einige Dinge tun wir auch im Club in die Richtung, so Überwindungssicherheit von Biometrie beispielsweise ist auf jeden Fall ein gutes Thema, wo man schön mitspielen kann, selber mal lernen. Ich meine, der Club hat ja auch eine Anleitung, wie mache ich mir fremde Fingerabdrücke beispielsweise, das ist, macht Spaß. Also
kann man auch schön in der Kita machen,
ja, mit Kleinen schon bei. Ist nett, denn vielleicht könnte man Schminkkurse geben, um halt so den
ich sehe schon so Kinderspielzeugkisten, genau. So der kleine Hacker, so für Fünfjährige.
Ja. Naja, also dann natürlich grundsätzlich, okay, Platten verschlüsseln ist, also alles und überall möglichst verschlüsseln. Also man sollte eigentlich keine unverschlüsselte Festplatte auf irgendeinem Rechner überhaupt haben, weil man weiß
warum,
nie...
Warum sollte ich das nicht haben?
Naja, weil wenn du deinen Laptop, falls du eins hast, zum Beispiel im Taxi vergisst, ist das schon mal ganz schlecht. Aber noch schlechter ist es, falls du irgendwann durch Zufall irgendjemand dieselbe IP-Adresse wie du gehabt hat im DSL, mhm, und der ist halt ein bekannter Sauger, aber bei der Datenerfassung gibt es halt einen Unsicherheitszeitraum. Das heißt, du kannst versehentlich auch für jemand anderen gehalten, mhm, werden, wenn du die IP-Adresse kriegst. Da gibt es so ungefähr eine Minute. Da ist es halt nicht genau. Und dann kann es passieren, dass weil du von irgendwelchen Rechteverwertern dann automatisch aus der Datenbank rausgefallen
bist. Content Mafia heißt das.
Ja, plötzlich bei dir dein Rechner zu Hause beschlagnahmt wird und blöderweise hast du halt irgendwelche Musikstücke drauf, deren Herkunft oder Filme, deren Herkunft du nicht ganz klar eindeutig belegen kannst oder vielleicht Software, oder vielleicht hast du okay, irgendwie eine alte...
Was du gerade sagst, ist, ich sollte meine Festplatte verschlüsseln, damit die Sachen, die ich illegalerweise in meinen Besitz gebracht habe, nicht mir...
Damit du dein Recht auf Privatkopie noch wahrnehmen kannst.
Genau.
Das ist nämlich genau der Punkt.
Ja, weil, aber dann kann ich, wenn ich mein Recht auf Privatkopie wahrnehme, dann bin ich aber auch in der Lage, nachzuvollziehen, woher ich das Original habe.
Nicht zwingend. Ach, dann kommen die an und wollen das Original-CD-Cover sehen und das hast du dann nicht mehr, weil du gedacht hast, scheiß CD-Cover jedes Mal umziehen.
Also der Punkt ist halt, auf Platte. Das ist sozusagen, worum es geht, ist tatsächlich Datenselbstverteidigung.
So, das ist ja genau der Punkt. Also ich frage, warum sollte ich das machen? Also erklär das mal jemandem, der vielleicht einen Laptop hat, aber nie mit einem Taxi, mhm, unterwegs ist, nie also, solche Sachen runterlässt.
Also grundsätzlich...
Das ist eben das Problem.
Meine, das ist halt ganz einfach irgendwie. So ein Geschäftsführer, der handelt fahrlässig, wenn er seine Unternehmensdaten unverschlüsselt mit sich rumträgt. Mhm. Ganz einfach. So. Wenn du irgendwie deine Daten fahrlässig mit dir rumträgst, riskierst du, dass irgendwie übermorgen eine DVD auf dem Flohmarkt zu haben ist, Holgis Porn Collection schon sein Notebook. Mhm. So. Das heißt, das Risiko, dass deine Daten verloren gehen, ist groß. So, und sei es nun irgendwie die Content-Mafia oder sei es irgendwie irgendwer, der da des Weges kommt und auf deine Platte will, eigentlich hat er kein Recht dazu. Also jetzt so aus deinem Bauchgefühl raus hat eigentlich niemand ein Recht, auf deiner Platte zu stören, oder? Also musst du dafür sorgen, dass das nicht passieren kann. Ganz einfach. Datenselbstverteidigung.
Ja, aber meine Maschine steht ja zu Hause.
Ja, wie gesagt, die Möglichkeit, dass hast dort halt die Staatsmacht einmarschiert. Ja,
genau.
Hast du gerade nachgeguckt, ob sie doch wirklich dort steht?
Okay, Treffer, Punkt für dich.
Gut. Ja, also so. Verschlüsselung überall verwenden ist sicherlich irgendwie einer der Kernpunkte. Nur
gibt's in Clicky Bunti?
Gibt's in Clicky Bunti für alles hoch und runter, mhm, installiere mich. Und also es gibt halt irgendwie gute und schlechte Verschlüsselung, aber Verschlüsselung ist besser als gar keine Verschlüsselung. Mhm. So, wo aber sozusagen noch der Kernpunkt ist, außer Verschlüsselung brauchen wir halt auch Anonymität. Und es gibt halt zumindest fürs Internet gibt es ja verschiedene Anonymizer, also zum Beispiel Tor oder YAP, die halt deinen Datenverkehr, also die sozusagen, wo der herkommt und wo der hingeht, dadurch verschleiern, dass er den mit dem Datenverkehr von vielen anderen Leuten an einem sogenannten Mixnode vermischt. Idealerweise mit mehreren Mixnodes. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, der ganze Verkehr wird an so einen großen Mixer gebracht, da wird er durchgerührt, dann geht er zum nächsten Mixer, wird da wieder durchgerührt und dann geht er da raus. Zwischendurch ist alles ordentlich verschlüsselt, sodass man nicht sagen kann, welches Datenpaket gehört zu wem. Die gibt es mittlerweile in recht einfach zu installieren. Vielleicht können wir mal die entsprechenden URLs auf die Wiki-Seite tun?
Welche URLs
meinst du? Für JAP und Tor.
wenn die nicht schon da sind.
Ah, genau, wahrscheinlich stehen sie sogar schon drauf. Die sind wirklich recht einfach runterzuladen, zu installieren, gibt es Cross-Plattform für alles. Nachteil ist, dass es ist teilweise ziemlich langsam, die zu benutzen. Also das heißt also, wenn man es zum normalen Browsen, Chatten, Surfen benutzen will, kann es sein, dass es halt durchaus auch mal irgendwie erheblich ruckelt, weil halt viele Leute tatsächlich das mittlerweile benutzen. Also der Bedarf ist groß und es sind halt Non-Profit-Systeme, die halt auch nicht so viele Server haben und so viel Bandbreite haben, wie sie eigentlich haben sollten.
Ja. Ein anderes Ding ist die Benutzung von Suchmaschinen, dass man sich da in Acht nimmt, weil wenn sich jetzt jeder, der dort sitzt, mal vorstellt, dass irgendjemand über eine Liste sämtlicher Suchanfragen, sämtlicher Schlüsselworte, die du in den letzten 2 Jahren gemacht hast, verfügt. Ist das ein angenehmer Gedanke?
Nein, so? allein schon den ganzen Krempel, den man da zum Spaß nur reinschreibt. Ja. Wenn einem das irgendwann mal ernst genommen wird, dann wird's böse, ja.
Also man hat ja in vielen Browsern hat man ja so diese Google-Suchhistorie, wenn man da so auf dieses kleine Fällchen da links klickt, dann sieht man so die letzten 20 oder so. Und da weiß man schon, wonach du gesucht hast. So.
Ja, klar.
Ja, und Google hat sie natürlich alle, also da immer noch sind Google, scheinen ja die Guten zu sein, aber das, aber es gibt einen Haufen Probleme. Also einmal die Suchabfragen, die über Cookies eindeutig zugeordnet werden können über längere Zeit. Dann die Verknüpfung mit Google Mail, wo, ich sag mal, dann dein dazugehöriger Mailverkehr noch angesehen werden kann. Und dann halt
mit Orkut.
Und in der Verknüpfung über Orkut dann auch noch deine ganzen Freunde und Freundschaftsverhältnisse. Da zieht man sich dann schon, ohne es vielleicht zu merken, ganz schön aus an der Stelle plötzlich. Ich meine, noch kämpft Google ja dagegen, die Daten rauszugeben, aber...
Das sollen sie einfach löschen.
Ja, was heißt rausgeben? Ich meine, die End-User-License sagt ja sogar, man hat kein eigenes Recht daran. Also bei Orkut war das zum Beispiel so.
Also eine Empfehlung, es gibt Browser, bei denen man einstellen kann, dass man Cookies von bestimmten Seiten nicht gesetzt haben möchte. Und es ist sehr empfehlenswert, da Google Stern einzugeben, um halt von keiner und die anderen Suchmaschinen, die man nutzt, um halt von diesen Suchmaschinen genau keine Cookies gespeichert zu bekommen. Durchaus sehr. Viele, also einige Browser haben nochmal so einen extra Private Browsing Mode, wo sie halt keine Cookies annehmen und so weiter und so fort und halt irgendwie auch verschleiern, wie mit welchem Browser und von welcher Art Betriebssystem irgendwie diese Anfrage kommt. Wenn man das hat, kann man das natürlich auch benutzen.
Welchen benutzt du?
Ich benutze 4 verschiedene Browser, je nachdem, was ich gerade tue. Also es
da wird es ja schon wieder kompliziert.
Ja, gut, ich gebe aber zu, das ist nichts, was ich empfehlen würde. Ich würde halt empfehlen, irgendwie irgendeinen Firefox oder Mozilla oder ähnlichen oder Firebird zu nehmen. Also einen dieser Browser, die halt irgendwie aus so einer Open-Source-Familie kommen und die halt auch über entsprechende Konfigurationsoptionen, die auch einfach genug zu finden sind, verfügen.
So. Wir haben noch einen Anrufer, der bespringt dir, glaube ich, bei. Der ist nämlich Pessimist. Elia heißt er. Grüß dich.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Gut, was soll ich sagen?
Du hast angerufen, du solltest wissen,
was
du sagen.
Sag einfach die Wahrheit.
Gib's zu.
Pack aus. Wir wissen es ja eh schon.
Also, ich will jetzt mal so sein. Also, ganz ehrlich sein, ja?
Natürlich. Wisst,
dass jetzt sozusagen die Grenze erreicht ist, so. Seitdem ich lebe, merke ich, dass dieses System oder was auch immer das ist, oder dieser Staat, kann das sein?
Bitte was?
Ja, das kann sein, dass es den Staat gibt, seitdem du lebst.
Ja, und jedenfalls dieses Etwas belässt sich irgendwie nicht nur mich, sondern meine Freunde, meinen Verwandtenkreis und jeden, den ich kenne.
Und auf welche Weise tut's das?
Irgendwie alles. So, es fängt ja schon bei Hartz IV an. Wenn man Hartz IV-Empfänger ist, ja? Dann kriegt man zum Beispiel, also dann, keine Ahnung, warum auf einmal das war manken, warum?
Was? Nee, ich bin an die Jingle-Maschine gekommen, Entschuldigung.
Ich wollte die Sendung nicht unterbrechen.
Nee, warte mal.
Nein, okay. Wie auch immer. Jedenfalls weiß ich ganz genau, dass das alles nicht so ganz gut ist. Wenn die Leute Hartz-IV-Empfänger sind und dass ihnen ihr ganzes erspartes Geld weggenommen wird, was vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen würde oder weiß ich was, ja. Und was bei vielen Leuten halt passiert so. Was ja auch der Alltag ist. Aber woher wissen die, dass das Geld da ist? Das dürfen sie doch eigentlich gar nicht sehen.
Ja, dann ist das einfach nur ungeschickt versteckt worden. Also,
ja, aber guck mal, also wir sind ganz normale Bürger, ja. Weißt du, wir haben doch gar nicht, wir gehen ganz zu meiner ganz normalen Bank und ja, und die Leute können doch nichts dafür, dass ihr Geld auf einmal weg ist. Es wurde einfach abgebucht. Weil man als Hartz-IV-Empfänger ja keine eigenen Geld da was besitzen darf, ja.
Mhm, aber dann muss man, also ich kenne nun auch eine ganze Menge an Leuten, die davon betroffen sind und die haben teilweise auch, also es gab ja eine ganze Menge Beratungsstellen und da wurde halt auch mehr oder weniger offen dazu geraten oder Ratschläge gegeben, wie man halt tatsächlich sich noch seinen Notgroschen irgendwo in Sicherheit bringen kann. Und ich kenne nun eine ganze Menge Leute, die das auch dann einfach getan haben, von in Bar unter die Matratze legen, bis halt, also als beliebtestes Mittel, jemanden zu fragen, der noch Einkommen hat, vertrauenswürdig ist und halt ihn dann ein Konto auf seinen Namen anlegen lassen. Das war dann oft so der Ausweg. Aber es gibt noch 20, 30 andere Mittel. Also es gibt ja nun, ja.
Ja. Gut, eigentlich schon toll. Und aber trotzdem nicht das Datenschutz. Was ist denn damit? Wo ist das? Gibst du was noch?
Nö.
Ey, ich hab Angst. Will ich so viel Angst haben? Ich fang ganz neu hin, ich hab Angst, ey. Ich sag schon jedes Mal hier, wenn irgendwo so ein Fuzzi mit einer Kamera rumrennt, einfach die Kamera kaputt machen, wenn er ein Foto von mir macht, ey. Ich kann darauf echt verzichten. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will einfach ganz normal leben und ich will nicht, dass mein Leben oder irgend sonstiges Leben von irgendwelchen.
Das darfst du. Das Problem ist, Elia, das darfst du nicht uns sagen. Das musst du erzählst deinem Abgeordneten.
Ja, aber
also das ist eigentlich
ey,
so. Also
ey,
sind,
wir ja, aber du musst, darfst das auch, das ist aber auch nicht so weit.
Dann müsst ihr doch mal sehen, dass das alles sowieso, dass es sinnlos ist. Wir müssen einfach jetzt aufstehen. Das hat keinen Zweck mehr und ich alles. Das ist einfach so Freiheit, Mann.
Ja, aber vor allem, ja, ich meine, musst du natürlich auch eine.
Ich will kein gläserner Bürger werden.
Ja, dann, also Angst, kann ich dir sagen, hilft dir schon mal gar nicht weiter. Nee, ja, weiß, also Angst lähmt dich und wenn du gelähmt bist, dann hast du sowieso keine Chance. Von daher musst du das Ganze proaktiv umdrehen und einfach mal ganz konkret analysieren, was dich stört und dann schrittweise vorgehen, um das Ganze von dir fernzuhalten.
Also ich sag mal jetzt so, es gibt ja viele Leute, die auch versucht haben, da was gegen zu unternehmen, ja. Seit jetzt sage ich, kommt Chaos, also hier Computerclub sowieso schon immer eigentlich, ja, für Datenschutz und bla bla bla. Obwohl ich das manchmal auch nicht so ganz glauben kann alles, aber das hört sich für mich toll an. Und ich bin da auch voll auf eurer Seite. Aber ich weiß nicht, das ist doch das Letzte, dass man sich mit so einer Organisation so weit durch, also dass man sich da überhaupt irgendwas erkämpfen muss, weil man einfach das Recht dafür hat. Muss man sich da irgendwas erkämpfen, was verändert
wird? Ja, aber das Wesen der Demokratie ist, dass sie nicht selbstverständlich ist.
Ja, weil das ist. Also lasst uns
das auch sagen. Also solange die Leute im Wesentlichen zu Hause sitzen, ja. Zu Hause sitzen, die Füße hochlegen und sich denken, na jetzt haben wir ja Demokratie.
Ich sitze auch zu Hause und spiele Computer, verstehst du? Ja. Mein Computer, da macht eine Fehlermeldung, ich raste aus, weißt du? Und, ja, und ich rufe hier an und sage, dass es mir auf den Sack geht, dass alles so runter
ja, das ist auch
und das interessiert auch alle.
Nee, aber das ist auch echt super, wenn du dich entrüstest. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, wichtige Schritt zu sagen, ey, mir stinkt's, ich finde das scheiße und das jedem zu erzählen, der es hören will oder auch nicht. Also ich das find, ist ich schon mal der erste gute Schritt.
Also schreiben Sie Ihrem Abgeordneten, finde ich immer wieder schön. Einfach mal hingehen, bei mir im Bezirk ist das Ströbele, einfach aber mal in die Sprechstunde gehen und dem einfach mal so lange auf den Keks gehen, bis er dich rausschmeißt.
Ja, dein Bügeler, meine ich.
Bitte was?
Hast du dein Bügeleisen noch?
Ja, warum?
Möchte ich haben.
Nee, kriegst du aber nicht.
Warum?
Die Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich. Wir machen jetzt Nachrichten.
Ich bin nicht mehr durchgekommen. Sorry, aber ich wollte jetzt wirklich sagen, das ist einfach mal, das ist das überste Krasse, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Also ich weiß nicht, was das soll und ich finde das eine Frechheit und alles gescheatet. Alles gescheatet auf der ganzen Welt.
Super, ich würde sagen, die Botschaft ist rübergekommen.
Danke, Elia.
Und das.
Ihr Einsatzgebiet
Berlin und Brandenburg.
Ihr Auftrag
Fritz Musik.
Musik
zum Tanzen.
Ihr Name
Die Fritz-Disco. Unterwegs. Morgen Abend ab 22 Uhr im Landhai Lugau.
Mit den Fritz-DJs.
T-Bird und Bronco Jet.
Die Fritz-Disco.
Mehr Infos fritz.de.
Und im Radio.
Fritz vom RBB.
5:30.
Fritz Info.
Nachrichten
mit Matthias Kerkhoff.
Der UN-Sicherheitsrat hat den Sprengstoffanschlag auf die Goldene Moschee im irakischen Samarra-Schlaf verurteilt. Nach dem Anschlag auf das schiitische Heiligtum gingen landesweit sunnitische Moscheen in Flammen auf. In Bagdad wurden 20 Terrorverdächtige von Bewaffneten aus einem Gefängnis geholt und in den Straßen der Hauptstadt getötet. Der Bundesnachrichtendienst soll im Irak doch Angaben über militärische Ziele an US-Stellen weitergegeben haben. Wie Grünen-Vize-Fraktionschef Ströbele im RBB-Hörfunk erklärte, hat die Arbeit des parlamentarischen Kontrollgremiums entsprechende Hinweise erbracht. Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks im öffentlichen Dienst in den kommenden Tagen noch ausweiten. Das kündigte der Bundesvorsitzende Bsirske an. Die Beschäftigten wehren sich gegen die geplante Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. In England haben als Polizisten verkleidete Gangster umgerechnet mindestens 37 Millionen Euro erbeutet. Damit handelt es sich um den vermutlich größten Raubüberfall in der britischen Kriminalgeschichte. Die 6 Täter hatten ein Depot für Wertgegenstände in der Grafschaft Kent überfallen. Und noch zum Sport. Werder Bremen hat in der Fußball-Champions League sein Achtelfinal-Hinspiel in letzter Minute gewonnen. Die Bremer schlugen am Abend auf eigenen Platz Juventus Turin mit 3:2.
Wetter.
In dieser Nacht stark bewölkt, überwiegend trocken. Zum Morgen im Norden etwas Schnee möglich bei Tiefstwerten zwischen -2 und -5 Grad. Am Tag dann in der Uckermark und in der Prignitz leichter Schneefall. Ansonsten Wolken und weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 0 und 2 Grad plus.
Verkehr.
Wir haben keine Meldung. Der Verkehr rollt. Gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. 7:07.
Und wenn im Radio 100,1... Dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon.
Und zwar Chaos Radio 110, die Datenpolizeisendung.
Ja, der Stichwort Polizei. Ich muss diese Nachrichten.
Hammer, oder? Hammer!
Also ich muss da gerade nochmal drauf eingehen, auf diese 37 Millionen Pfund.
Was? Nein, Euro, Pfund, 25 und, Millionen Pfund, okay. 37 Millionen Euro.
Ja, irgendwie als Polizist verkleidet, ja. Ich meine, das
ist super.
Das erinnert mich an diesen, wie war denn dieser Bankraub mit diesem Typen, der. Genau, in Frankreich gab es eine ähnliche Geschichte. Da ist jemand zu einer Bank gegangen und sagt, ja, also er ist bei so einer ganz geheimen Antiterror-Einheit und hat sich dann auch vorher telefonisch akkreditieren lassen und hat so eine ganze Geschichte gesponnen, um sozusagen den Eindruck zu ermitteln, irgendwie im Rahmen einer ganz geheimen Antiterror-Operation müssen jetzt mal da so eine 500.000 Euro irgendwie von da nach da bewegt werden. Und hat halt als extrem glaubwürdig aufgebaut und Büro des Ministerpräsidenten, stellen Sie mal keine Fragen und so. Und hat das dann am Schluss wirklich mit einer substanziellen Menge, irgendwie 6- oder 7-stellig Euro, davon geschlichen.
Cool.
Und ich weiß gar nicht, ob sie ihn gekriegt haben, aber ich glaube, solche Dinge werden sich häufen, dass sozusagen unter dem Mantel von Sicherheitsbehörden, Geheimaktionen diese Dinge. Na gut, ich meine, wenn jetzt Geldtransportunternehmen ja schon.
Genau,
Geldtransportunternehmen.
Ja. Von 5 Euro Kräften.
Genau. Also ich meine, das scheint ja offensichtlich organisiert gewesen zu sein. Ich meine, also besser kann man irgendwie ja dieses Problem mit diesem Sicherheitsapparat nicht illustrieren. Ja. Er funktioniert einfach nicht.
Genau.
Das ist halt okay.
Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Jetzt würde ich mal auch vorschlagen, dass wir vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken.
Genau, wo sind die 300 Millionen her? In. Keiner, also das müssen alles Schwarzgelder gewesen sein, die 300 Millionen, die sie an die Seite, weil keinem fehlen irgendwie 300 Millionen, oder hat sich schon jemand gemeldet?
Ich glaube, die 60 Millionen haben sie schon Eigentümer, ja. Aber der Rest ist
aber so. Aber 240, Problem. Ich frage mich auch, woher sie so genau wussten, dass es sich um 300 Millionen handelt. Das ist mir auch ein
Rätsel. Das ist noch etwas unklar. Ja. Gut, anyway.
Ja, wie funktioniert so eine Maschine? Also, ja,
gut. Die Zukunft. Rob, bist du noch da?
Achso, warte mal. Rob muss ich noch wieder einschalten hier. Den hatte ich für die Nachrichten ausgeschaltet. Hallo, Rob.
Ja, Zukunft. Ja. Ich glaube, Frank und ich haben mit diesem Ding auf dem Kongress erstmal gemeint, die Leute klarzumachen, dass sich was fundamental geändert hat in den letzten paar Jahren und dass wir jetzt eine neue Situation haben. und dass wir bitte alle mal über die Zukunft nachdenken müssen. Wir haben eigentlich nie behauptet, wir wissen da, was die Zukunft, was wir machen können, was wir noch machen sollen, sondern erstmal realisieren, dass da ein Problem ist. Ja, Zukunft.
Gibt es denn noch Horte der Freiheit eigentlich, so Länder, wo man vielleicht hingehen...
Der Punkt mit Freiheit ist, es gab mal Insel, wo es keine Freiheit gab. Jeder Grenzübergang war so eine Insel. Es gab Insel, wo es keine Freiheit gab. Und diese Insel haben sich langsam alle miteinander verbunden und jetzt gibt's Insel, wo es noch Freiheit gibt. Und zwischen diesen Inseln kommt immer mehr Platz. Und man ist also auf so einem Insel immer mehr eingesperrt, wenn man was machen will. Logistik, wenn es um Geld, wenn es um Personen, Transport, Information, Logistik geht eigentlich nicht mehr oder nicht mehr sinnvoll, ohne dass man irgendwie gesehen wird, ohne dass man nachher auszuwerten ist. Und das ist schon schwierig. Das hängt davon ab, was man machen will. Das hängt davon ab, wie die Zukunft aussieht. Das hängt davon ab, wie undemokratisch es gerade in Holland oder in Deutschland oder wo auch immer wird.
Also ich glaube, dass wir sind uns alle darüber einig, dass es sozusagen in näherer Zukunft erstmal nicht zwingend besser wird. Was uns aber nicht der Verpflichtung enthebt, darüber nachzudenken, wie könnte es denn tatsächlich nochmal besser werden? Also was sind die Grundvoraussetzungen dafür, diese Dinge zurückzurollen? In den USA sehen wir gerade so die ersten zarten Anzeichen, wie sowas aussehen könnte. Dieser Skandal über irgendwie die NSA hat flächendeckend die Amerikaner abgehört. Da gibt's noch mehr offensichtlich. Also da kommen jetzt gerade so die ersten Gerüchte hoch, dass es da irgendwie noch größere Abhörprogramme gibt, die irgendwie noch wesentlich schockierender sind. Und zwar so, dass sie noch nicht mal den Kongress davon erzählen wollen.
Aber
das führt halt noch nicht zum Ziel. Ne? Aber das sind halt, also drüber nachzudenken, was machen wir, wenn?
Das ändert ja nichts, aber dass es jetzt skandalisiert wird im Nachhinein, ändert ja nichts daran, dass die Daten erhoben worden sind und dass sie auch gespeichert werden. Ja,
aber man kann solche Sachen nutzen, um solche Programme zurückzurollen. Das heißt also, dass wir in der Lage sind, auf parlamentarischen und Öffentlichkeitswege vorbereitet zu sein für solche Ereignisse. Das heißt also, jede dieser Dinge geht schief, dann machen die Sachen, die sie nicht machen dürfen. Lass die gesetzlichen Beschränkungen so geringfügig sein mögen, wie sie sein, verstoßen tun sie immer dagegen. Es gibt tatsächlich, solche Skandale werden nicht aufhören, und wenn man jetzt gerade mal nur mal das Wort Abhörskandal in Google News eingibt, dann findet man irgendwie eine deutlich steigende Anzahl von Fällen so ringsrum weltweit. Also überall passiert was. Griechenland, Bulgarien, Indien, so Großbritannien, so einmal rings
und,
in die Welt.
Und ne? es passiert ja auch nicht alles irgendwie komplett von alleine, sondern es gibt ja handelnde Personen, die man identifizieren kann. Also Parlamentarier, Ausschüsse beispielsweise. Und ich denke, dort, ich meine, das ist zumindest was wir versuchen, was ich auch versuche, einfach dort eine Meinung zu hinterlassen, dort auch aufzuklären über bestimmte Zusammenhänge, über bestimmte Gefahren. Also oft ist es so, dass tatsächlich das Wissen um bestimmte Zusammenhänge vielleicht gar nicht da ist. Und ich glaube, es hilft auch, wenn einfach genügend Leute dort ihre Meinung zu den Dingen bei den Leuten, die dafür verantwortlich sind, im Einzelnen dort hinterlassen und dort Bescheid sagen. Also dem werden sich auf Dauer kann sich dem niemand entziehen. Und das
Ding. Vielleicht solltest du dein Argument, was wir gestern diskutiert hatten, dass vielleicht irgendwie tatsächlich bürgerliche Freiheiten ein ökonomisch wertvoller Standortfaktor sind, noch mal ein bisschen ausbauen.
Ja, also mit großer Sicherheit ist es so, dass man braucht Freiheit, man braucht Schutz, Anonymität, um zum Beispiel eine schlecht funktionierende, kaputte oder korrupte Verwaltung abzuschaffen oder auf zu decken. Also um Dinge, die einfach schief laufen, um die abzustellen, ist es unter Umständen nötig, dass Leute Schutz genießen durch Anonymität. Ich meine, das ist, es ist alles offensichtlich, es ist eigentlich auch bekannt. Das Problem ist, dass es zunehmend eben zum Lippenbekenntnis verkommt, aber man kann diese Dinge, diese Punkte, diese Zusammenhänge eigentlich nicht oft genug betonen, dass eine freie Gesellschaft einfach ein Wirtschaftsfaktor ist und dass auch Gerechtigkeit ein Wirtschaftsfaktor ist und dass Lebensqualität auch ein Wirtschaftsfaktor ist.
Was du durchgehend voraussetzen musst, ist, dass die Leute das überhaupt so wahrnehmen. Wenn ich Frank folge in seiner Einschätzung, dass es eine sehr komfortable Diktatur wird.
Ja, genau. Was stört euch eigentlich? Wir haben eine kleine gut gehende Diktatur hier. Und das läuft ja alles. Ich glaube, um es mal wieder ein bisschen ernster, no jokes auszudrücken, ein wichtiger Teil des Problems ist, dass das, womit wir hauptsächlich zu kämpfen haben, nämlich, dass sich Leute, die da eigentlich nichts verloren haben, unserer Daten, unserer zum Teil privaten und intimsten kleinen Bestandteile bemächtigen, dass das auf eine gespenstische Art und Weise abläuft, die so fühllos ist. Das ist alles so ein Abstraktum, das ist alles irgendwie nicht zu spüren, das tut niemandem weh, wenn mein Datenschatten sozusagen fortgenommen oder kopiert wird. Das erinnert auf eine kuriose Art und Weise an das, was in den 70er und 80er Jahren mit den Atomraketen passiert ist, die für den normalen Bürger genauso ein Abstraktum waren wie Daten. Das war was eine abstrakte Angst produziert hat. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn Atomraketen Ohrenschmerzen verursachen würden, dann würde wesentlich mehr passieren. Also dann wären die wesentlich schneller verschwunden. Ne?
Stimmt, ja.
Und mit den Daten ist es so ähnlich. Das heißt, ich glaube, dass eine Zukunftsperspektive, Möglichkeit, Notwendigkeit ist etwas, was wir ja ohnehin im Club ständig tun und weiter tun sollten, ist, wir müssen das irgendwie spürbar machen. Das kannst du auf ganz viele verschiedene Arten machen. Das kannst du machen, indem du Geschichten darüber erzählst, ganz konkrete Geschichten. Das ist so, dass einen Teil dieser Aufgabe übernimmt das System selber. Das heißt, es werden immer mehr Menschen unmittelbar davon betroffen sein. Das heißt, wenn jetzt die Amerikaner merken, ups, ich bin auch abgehört worden, nicht nur die Bösen, anderen, dann rückt das einfach näher auf eine Art und Weise, wo man plötzlich spürt noch was. Plötzlich merkt man irgendwie so, da steht irgendwie ein netter Onkel vor meiner Tür und will mir Tante Alice verkaufen und der kommt auch wieder irgendwo her, der hat wieder irgendwelche Informationen, was ich jetzt habe oder vielleicht noch haben möchte und so weiter und so fort, und er nervt und dauernd klingeln, rufen mich irgendwelche Computer an und teilen mir mit, dass ich irgendwas gewonnen habe und so weiter. Ich will das nicht, ich merke irgendwie so, die hocken schon in meinem Wohnzimmer und reden auf mich ein und wollen mir irgendwas verkaufen.
Also diese Belästigung durch unerwünschte Anrufe ist sicherlich eins von den Dingen, wo es erstmal am klarsten wird. Oder der überquellende Briefkasten, der voll ist von unglaublichem Mist, der dann gleich in die Mülltonne wandert. Dann
bringt jemand in dein innerstes Refugium ein, dort, wo er nichts verloren hat, und dann kriegst du einfach so einen Hals. Nach dem fünften Mal reagierst du, und das ist gut und gesund.
Wir haben das lange nicht gehört.
Oh, Chaos Radio 110 liegt in den letzten Minuten. Rob, du bist immer noch am Telefon.
Ne? Ich bin immer noch am Telefon.
Ja, hast du noch ein Schlusswort für uns?
Ich habe auch schon drüber nachgedacht und mir fällt nichts ein. Schlimm, wa?
Ich dachte, du hättest vielleicht eine Empfehlung für ein Land, in das man, wo man vielleicht hin auswandern könnte, wo noch irgendwie Freiheit, Bürgerrechte und Demokratie in Reinstform herrschen.
Na, ich denke, das hängt davon ab, wofür man das genau so braucht. Wenn man nur so persönliche Sicherheit will, dann zieht man nach Neuseeland und geht da auf dem Land und dann ist alles gut. Und dann kann man da alt werden, ohne von irgendjemandem belästigt zu werden. Nur dann hat man keinen Einfluss mehr. Und also Land hängt davon ab, was man damit will. Was will man? Will man noch Einfluss haben, dann muss man doch da sein, wo Kultur stattfindet und wo Sachen passieren.
Tja, da muss man tatsächlich damit leben, was passiert, ja. Ich weiß nicht, auswandern ist, glaube ich, keine Lösung. Also letzten Endes, wenn wir irgendwie so uns in der Welt umgucken, sind die Probleme, die wir hier besprechen, zumindest zum gewissen Teil schon Luxusprobleme.
Das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, ja.
So, und andersrum betrachtet ist es allerdings auch so, dass wenn wir es nicht schaffen, sagen wir mal, die europäischen Gesellschaften auf einem Niveau zu halten, das, sagen wir mal, die Menschenrechte noch halbwegs irgendwie implementiert, dann fehlt für viele andere Länder auch einfach das Vorbild. Mhm. So, dann ist für viele andere, sagen wir auch Befreiungsbewegungen oder Demokratiebewegungen halt einfach ein sehr wesentliches Vorbild weg, wenn halt dieser Begriff von Freiheit zu so einer hohlen Phrase verkommt, mit der man halt nichts mehr anfangen kann, der halt irgendwie beliebigen Sicherheitsbedenken geopfert wird. Insofern ist unsere Aufgabe schon tatsächlich irgendwie hierbleiben und kämpfen. So, auch wenn es halt irgendwie die nächsten paar Jahre halt echt lästig werden wird.
Dann machen wir noch eine schnelle Telefonrunde, weil ich glaube, die Frage lautet, wie kämpft man denn jetzt mal richtig? Also zumindest im Kleinen. Jens aus Ilmenau.
Jens? Ja, hi.
Hallo.
Eine Frage, und zwar noch zu Thor und Jap. Und zwar stellt sich mir die Frage, weil man ja nun durch diverse richterliche Entscheidungen, die nicht immer so ganz glücklich sind, wird man dann doch etwas verunsichert. Wie verhält sich das nun, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Tor-Exit-Node ins Netz stellen will, um das Tornetz ein bisschen zu unterstützen? Ja, wenn die Staatsanwaltschaft ankommt und halt sagt, hier, hallo, von deinem Server aus wurde das und das gemacht und so, und du sagst dann, ja, hier, ich habe halt Tor am Laufen und ich war das gar nicht. Also inwieweit, also wo steht man da rechtlich eigentlich? Also hier im IRC hat schon einer was von Exit Policies erzählt und
könnt
ihr da mal Näheres dazu sagen?
Nicht in der Sendung. Ich glaube, wir hatten demnächst sowieso noch eine Anonymizer-Sendung auf dem Zeiger, ne?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema für einen der nächsten Chaos Radio Express Folgen.
Also ich denke, wir sollten noch ein richtiges Chaos Radio jetzt machen. Der CCC betreibt ja einen Anonymizer-Service, das heißt, wir haben auch schon gewisse Erfahrungen mit der gleichen juristischen Anfragen gesammelt und ich würde dann mal versuchen, dass wir die Leute, die sich darum gekümmert haben, ins Radio bekommen.
Ja.
Also entweder Chaos Radio oder Chaos Radio Express. Ich denke, da werden wir ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ich kann das jetzt einfach aus dem Hut leider auch nicht beantworten.
Mhm. Genau. Ihr könnt auch eure Fragen dazu uns einfach per Mail schon mal schicken. Das schadet gar nichts. Und gerne nehmen wir das auch per Telefon, also per Audio. Also könnt ihr selber aufzeichnen auf eurem Rechner oder auch unsere Feedback-Telefonnummer. Die sage ich jetzt hier auch gleich nochmal. Das ist die 01 801 99 33 22 99 55. Und ja, wir nehmen das gerne.
Wie viele Telefonnummern waren das jetzt?
Das war eine Telefonnummer, hoffe, aber es waren mehrere Ziffern, soll ich sie nochmal sagen?
Ich glaube, sie steht auf irgendeiner Webseite.
Naja, du kannst auch 93295 und das alles mal 2. Dann musst du allerdings noch die Wurzel ziehen und.
Sollen alle reinkommen.
Genau, kommen alle rein. Stefan aus Berlin, auch eine Frage.
Ja, genau, und zwar zum Thema Datenschutz. Wenn die Leute mir im Internet erzählen, DES oder AES wären sicher, wie sicher sind die Algorithmen denn überhaupt?
Das hängt von der Implementierung ab und in der Regel lohnt es sich einfach mal zu gucken, wenn du ein bestimmtes Verschlüsselungsprodukt oder eine Verschlüsselungssoftware verwenden willst, vorher mal zu gucken, von wem ist denn die und gibt es schon irgendwelche Hinweise darauf, ob die Implementierungen tatsächlich sicher sind. Prinzipiell ist es so, dass man Kryptographie heutzutage so bauen kann, dass sie nach menschlichem Ermessen sicher ist. Garantie gibt es natürlich nie. Aber sag mal so, wenn du irgendwie AES oder Triple das verwendest, bist du zumindest irgendwie schon mal so aus dem Gröbsten raus.
So, und
je länger die Keys, desto besser.
Irgendein irgendeine Software-Empfehlung, zum Beispiel TrueCrypt oder so, soll ja Freeware sein?
Ach, da gibt es so viele, ich würde da jetzt keine spezielle empfehlen können.
Hängt auch ganz davon ab, was du verschlüsseln willst.
Auf welcher Plattform und
so weiter. Plattform. Ja, okay, ich habe gleich schon mal das nächste Thema notiert. Verschlüsselungsalgorithmen.
Naja, das kann man ja vielleicht mit der Anonymizer-Geschichte auch zusammenschmeißen. Mhm. Also das sind ja nur wirklich auch Mittel für Otto Normal-User, die er mit einem einfachen Klick machen kann. Genau. Also das wäre die Frage, wie kämpfen wir?
So mal so Sicherheit und Anonymität im Netz so als
grobe dieses Thema hier ist ja natürlich jetzt deutlich mehr das die Meta-Ebene.
Das Meta-Thema.
Ja, das Meta-Thema.
Stefan, vielen Dank.
Alles klar. Tschö.
Tschüss. Und den letzten nochmal, oder? Sven aus Kiel. Du hast eine Minute. Moin nochmal.
Kiel. Hallo. Hast du gewählt? Auch
so einen Bleistift-Wähler?
Ich habe einen Bleistift gehabt, ja. Nee, das ist echt schwer. Man wartet so lange in der Leitung und macht sich irgendwie so viel Gedanken.
Ja,
und
wenn du hast jetzt nur noch 30 Sekunden.
Ja, scheiße, was war denn jetzt?
Ja.
Schreibt eine Mail oder plapperst uns auf den
Anrufbeantworter. Irgendwie, wenn ihr sagt, irgendwie diese ewige Liste und einerseits ist es gut, irgendwie diese Blogs zu machen, um seine eigene Meinung zu verteilen. Was denn jetzt besser ist? Ist es jetzt besser, einen Blog zu machen oder lieber die Schnauze zeigen?
Am besten ist ein anonymes Blog zu machen, weil dann kannst du die Schnauze aufmachen, ohne dabei irgendwie einen Schaden zu riskieren.
So sieht's aus.
Okay, bei der Frau wollte ich sagen, wenn sie irgendwie so kritisch ist, dann soll sie doch mal einen Blog machen.
Genau. Wenn ihr ein anonymes Weblog haben will, dann sollte man auf invisiblog.com schauen.
Ja gut, das ist ein Tipp.
Da gibt es die Möglichkeit, das wirklich anonym zu machen, kryptografisch abgesichert.
Invisiblog.com.
Ja.
Dann zieht Stackenblochen dahin um. Endlich mal vom Leder ziehen. Endlich!
Du bist das. Dein Blog ist das.
Du bist Stackenblock? Nein, ich bin das nicht. Entschuldigung. Der Trend geht zum Zweitblock.
Und zum Realtime-Blog. Du hast während der Sendung geblockt.
Das kann überhaupt nicht
genau gesehen. Du hast geblockt.
Darfst du das überhaupt?
Was? Bloggen während der Sendung? Blockzwang, genau. Ich bin Zwangsblogger.
Ich bin Blogwart.
Wir gründen die anonymen Blogger.
Genau.
Blogger Anonymous.
Genau.
Ich habe geblockt, oh Gott, nie wieder.
Können wir vorne auf den Stern drauf. Paragraph 200 irgendwas, ich habe geblockt. Gehen wir da jetzt nach Hause?
Tja.
Ja. Schön langsam.
Langsam.
Gut. Ja, nochmal vielen Dank an Hörern.
Das war Chaos Radio 110, Fighting the War, das Thema der Sendung. Der Kampf um die Freiheit.
Um die Freiheit.
Um die Freiheit. Der Kampf um die Freiheit war das Thema auf einer Metaebene. Mit welchen Mitteln, also mit welchen Waffen gekämpft werden kann, wird eins der nächsten Chaos Radios hoffentlich erörtern.
Genau. Wer eine Aufzeichnung von dieser Sendung haben will und überhaupt kein Chaos Radio verpassen möchte, der sollte vielleicht den Chaos Radio als Podcast abonnieren mit der passenden Software. Das findet ihr auf chaosradio.de, die Information, wie ihr das machen könnt. Und dann rauscht jede Aufzeichnung von Chaos Radio, Chaos Radio Express und zusätzlich auch noch ein paar lustigen Dokumenten und Filmchen, die sonst immer noch uns interessant erscheinen, direkt auf euren Computer, ohne dass ihr da was tun müsst.
Also um genau zu sein, ist es immer so viel, dass man eigentlich den gesamten Tag schon damit zubringen kann.
Ansonsten haben wir noch
den die Sachen, die aus dem Chaos Radio
das 24 Stunden Entertainment.
Außerdem haben wir noch unser Magazin, die Datenschleuder, wo dieses Thema auch eigentlich, denke ich mal, auch in den nächsten Ausgaben noch diskutiert werden wird. Irgendwie müsste es von www.ccc.de gibt es irgendwo einen Link auf die Datenschleuder, wie man die abonnieren kann. Lohnt sich immer. Buntes kleines Heftchen. Jetzt auch zu sehen mit Landesministerpräsidenten, was war's?
Bitte?
Mit wem hatten wir ein Foto mit der
Datenschleuder? Sächsischer.
Mit dem sächsischen Ministerpräsidenten. Das sollten wir, glaube ich, mal als Werbung verwenden.
Oder was da
eben ist. Leider ein bisschen unscharf.
Aber ich beende das jetzt hier, denn der Kollege Martin Petersdorf steht schon in den Startlöchern für den Nightflight. Das war Chaos Radio 110. Mit dabei waren Frank, der Peter Glaser, der Pavel, der Tim, die Knöpfe gedrückt hat Holger Klein, der spricht hier auch gerade noch.
Und Rob nicht vergessen.
Rob, du bist immer noch da, ne?
Ich bin immer noch da.
Rob, danke für... Hör mal, bleib super dran, wir melden uns morgen.
Halt durch.
Ja, vielen Dank, Rob.
Ja, danke, Rob, und tschüss.
Jo, tschüss, bis später.
Was wollte ich sagen? Genau, das Chaos Radio, den Blue Moon mit dem Chaos Computer Club, gibt es immer am letzten Mittwoch im Monat, außer im Dezember, aber das tut jetzt nicht zur Sache, denn das nächste Chaos Radio ist im März, und zwar ist es der 29. März. an dem es Chaos Radio 111 geben
wird. Rob hat auch während der Sendung geblockt.
Echt?
Ja.
Das ist
kriegt alles, aus. Ne?
Also was hat der denn geblockt? Ich habe ja so Boulevardthemen gehabt.
Während der Sendung blockt es
offensichtlich. Dann hat er den Computer.
Rob äußert sich eher zum Thema.
Ah ja, okay. Nee, ich nicht so. Danke, dass ihr hier wart, Jungs.
Ja. Vielen Dank, Holger.
Und danke für die Aufmerksamkeit, Hörende. 5 Minuten nach 1 haben wir es. Das war der Chaos Computer Blue Moon hier bei Fritz. War's doch, oder? Ja, war's. Ach, Chaos Radio heißt es. Ja. Trotzdem gut.